Na, endlich. Willkommen, Neo.
Mein Name ist Daniel.
Wie du zweifellos vermutest, bin ich Morpheus.
Es ist mir eine Ehre.
Nein, eine Ehre ist es für mich.
Cool. Weißt du schon, worum es geht?
Bitte, komm, setz dich.
Okay, aber ich habe wenig Zeit. Ich muss gleich noch mit Jan darüber diskutieren, ob Filmkritiken eher objektiv oder eher subjektiv sind. Ich wollte dich nur mal eben fragen, ob du nicht einen Audiokommentar zur großen Geburtstagsgala des Spätfilms einreichen möchtest.
Du fühlst dich im Moment sicher wie Alice im Wunderland, während sie in den Kaninchenbau stürzt.
Ach ja, weißt du, so eine Geburtstagsgala vorzubereiten, das ist schon echt viel Arbeit.
Ich kann es in deinen Augen lesen.
Okay, möchtest du jetzt einen Audiokommentar für uns aufnehmen? Das ist ganz einfach. Also du gehst auf spätfilm.de, klickst auf den Reiter Die Chart und da suchst du dir dann einen Film aus.
Du siehst aus wie ein Mensch, der das, was er sieht, hinnimmt, weil er damit rechnet, dass er wieder aufwacht.
Das beantwortet jetzt nicht meine Frage.
Warum nicht?
Naja, ich habe gefragt, ob du einen Audiokommentar für uns aufnehmen willst und du hast nicht geantwortet.
Ironischerweise ist das nah an der Wahrheit.
Wie dem auch sei. Geh auf spätfilm.de, such dir einen Film aus unseren Charts aus und sprich einen Audiokommentar ein, circa 5 Minuten, was du über den Film denkst und gib ihm am Ende eine Note. Und schick uns das bis Anfang April, damit wir das dann noch in unsere große Geburtstagsgala einbauen können.
Ich weiß ganz genau, was du meinst.
Das ist optimal. Machst du mit?
Ich will dir sagen, wieso du hier bist.
Naja, um dich zu überzeugen. Du hast bestimmt spannende Meinungen über Filme.
Du bist hier, weil du etwas weißt.
Ich weiß zum Beispiel, dass du sehr gut über Hör sprechen könntest.
Etwas, das du nicht erklären kannst.
Also ein bisschen kann ich es schon erklären. Hör ist ein Science-Fiction-Film. Es geht um das Verhältnis zwischen Menschen und Maschinen, aber anders als bei euch hier. Nicht? Ich glaube, da wäre deine Meinung ganz spannend.
Aber du fühlst es.
Ich fühle, dass du sagen könntest, ob Hör eine gut getroffene Zukunftsvision ist und wie sie mit der Matrix vereinbar ist.
Du fühlst es schon dein ganzes Leben lang, dass mit der Welt etwas nicht stimmt.
Weil ich nicht weiß, was du über Hör denkst?
Du weißt nicht was.
Genau deswegen möchte ich ja deinen Audiokommentar haben.
Wie ein Splitter in deinem Kopf.
Weirde Metapher. Aber okay, ganz wie du meinst.
Dieses Gefühl hat dich zu mir geführt.
Genau.
Weißt du, wovon ich spreche?
Na, von Filmkritik, oder?
Möchtest du wissen, was genau sie ist?
Eigentlich weiß ich recht genau, was eine Filmkritik ist.
Sie umgibt uns.
Ah, okay, das Gefühl kenne ich. Aber man muss einfach manchmal Film-Twitter ausschalten. Das ist sonst nicht gesund.
Selbst hier ist sie, in diesem Zimmer.
Dude, ich bin echt nicht so der Kulturpessimist. Aber du kannst dein Handy einfach manchmal ausmachen und schon geht's wieder.
Es ist eine Scheinwelt, die man dir vorgaukelt, um dich von der Wahrheit abzulenken.
Eigentlich machen mir Filmkritiken sehr viel Spaß.
Du wurdest wie alle in die Sklaverei geboren und lebst in einem Gefängnis, das du weder anfassen noch riechen kannst.
Vielleicht willst du doch eher über Mustang sprechen?
Ein Gefängnis für deinen Verstand.
Bist du noch immer bei dieser Smartphone-Kritik? Ich habe doch eigentlich nur eine ganz einfache Frage. Was ist deine Meinung über Filme?
Jeder muss sie selbst erleben.
Siehst du, und das geht am besten, wenn du uns einen Audiokommentar schickst.
Dies ist deine letzte Chance.
Aha.
Danach gibt es kein Zurück.
Naja, ich kann am Ende immer noch schneiden. Aber nimm am besten eine von diesen Kapseln, die hier rumliegen, und pack da deine Audiodatei rein und schick sie mir zu.
Bedenke. Alles, was ich dir anbiete, ist die Wahrheit, nicht mehr.
Ja, hast du irgendwie was konzeptioniert oder... Komm einfach mal so rein und gehen die Punkte irgendwie.
Genau, ich bin so unstrukturiert heute, wie ich glaube ich noch nie in einer Spätfilmfolge war. Ich dachte mir, wir reden einfach mal drauf los und schauen, wohin es uns trägt.
Das finde ich auch gut. Das ist genau mein Konzept.
Das ist doch schön. Dann fange ich mal an, ja?
Ja, fang mal an.
Hallo, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, hier ist mal wieder der Daniel und ich habe heute auch einen Gast da. Hallo, Jan.
Hallo, Daniel.
Jan, du warst schon hier. Erzähl doch trotzdem mal, von welchem Podcast du kommst, denn es gibt ja da in der deutschen Podcast-Landschaft nicht nur dich als Jan.
Stimmt, wir haben schon festgestellt, es ist wie in der Schule, es ist alles voller Jans und Philips und so weiter. Genau, ich bin Jan von den Archivtönen, ein Podcast, den ich zusammen mit meinem Freund Kamil gestalte.
Der auch ständig und, hier bei uns rumhängt.
Der auch ständig hier rumhängt, häufiger als ich. Und unser Konzept bei den Archivtönen ist insofern besonders, dass wir jedes Mal aus einer großen Lostrommel eine Challenge heraussuchen, die dann das Thema für die nächste Sendung bestimmt. In der aktuellen Sendung, die draußen ist, wenn auch diese Sendung erscheint, war die Challenge sehr dankbar, nämlich ein Film, der uns häufig von unseren Freunden empfohlen wurde. Und so kam ich in den Genuss, endlich mal Stirb langsam anzusehen. Aha. Während es bei Kamil die dänische Komödie Adams Äpfel war.
Aha, aha. Ja, bin ich gespannt.
Da gewidmet haben. Ja, also ich finde es eine schöne Sendung. Das ist eigentlich immer ein Zeichen dafür, dass es nicht so gut ist. Aber ich lasse mich da überraschen.
Okay, ja, ich glaube, da stellst du jetzt deinen Chef und dein Licht unter den Scheffel. So rum sagt man das. und ich bin mal gespannt, auf jeden Fall drauf. Sag mal, was ich habe mal so eine ganz andere Frage. Musst auch nicht drauf antworten, wenn es dir unangenehm ist. Was machst du eigentlich so, wenn du gerade nicht hinter einem Mikrofon sitzt?
Ich arbeite mit Sprache. Ich bin historischer Sprachwissenschaftler in meiner Freizeit oder in meiner eben Nicht-Freizeit.
Das erklärt so genau. Einige Tweets,
die das du... Das erklärt einige Tweets, oder?
Ja.
Ja, meine Spezialität sind die keltischen Sprachen, Altirisch und so, aber auch Festlandkeltisch. Genau, ich arbeite in Projekten und so weiter und will irgendwann endlich meine Masterarbeit zu dem ganzen Thema fertig machen.
Ah, das klingt super spannend. Doch, da könnte ich jetzt eigentlich mit dir drüber reden. Aber,
das können wir vielleicht hinterher machen, darum geht es heute leider nicht.
Genau, hier geht es ja, also erstmal geht es ja prinzipiell um Filme in diesem Podcast und dann geht es heute ja auch um ein ganz besonderes Thema. Aber bevor wir dazu kommen, hatte ich noch so ein paar Fragen, nämlich aus unserem Brustfragebogen habe ich dir mal drei vorab zugeschickt, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer dich noch besser kennenlernen können. Und zwar ist da meine erste Frage für dich und die ist auch ganz neu jetzt eingereicht in unseren Brustfragebogen, nämlich, wenn du mit einer einzigen DVD für 15 Jahre in einem Raum eingesperrt wärst, welche DVD wäre das?
Also erstmal ist das eine sehr kreative Frage und ich musste überlegen, ist es mal bei den Cinematic Smash Bros. Vor ein paar Folgen auf eine ähnliche Frage die sehr kreative Antwort gegeben worden, Groundhog Day.
Okay.
Um quasi die Synthese aus Form und Funktion zu schaffen. Ansonsten ist es vielleicht die Frage, welchen Film man sich immer wieder angucken könnte. Dazu komme ich bei einer anderen Frage noch. Deswegen würde ich sagen, wenn es nicht Groundhog Day ist, nehme ich irgendeine doppelschichtige Blu-ray, dann kriege ich 14. Jahre schon mit den Ladezeiten rum.
Okay. Und in welcher filmischen Welt würdest du gerne leben?
Die Frage ist hart, ne? Ich habe überlegt, was sind so die schönsten und die warmsten und die nettesten Welten, weil man möchte es ja nett haben, wenn man sich das schon aussuchen kann, ne? Da bin ich natürlich irgendwie bei Animations- und Kinderfilmen gelandet. Ich wäre super gern Bürger in Zootopia, ganz ehrlich, was in der Stadt so abgeht. ansonsten, was mir vielleicht noch näher ist, jetzt habe ich gerade schon verraten, dass meine Spezialität die keltischen Sprachen sind diese Animationsfilme von Cartoon Saloon, was immer so sehr verträumte und sehr geometrisch befriedigende Varianten von Irland sind. Du kennst vielleicht Secret of Kells oder Song of the Sea.
Ich kenne die tatsächlichen, also ich habe die nie gesehen, ich kenne nur die Titel und da so irgendwie Trailer und solche Geschichten. So.
Ganz wunderschöne Filme und ganz, ganz wundervolle Welten.
Ja. Was geometrisch oder symmetrische Animationsversion von Irland ist dann die Variante oder was?
Sehr, komm, also es ist so, dieser ganze Stil, da kann Wes Anderson nur von träumen. Das ist so alles ein bisschen wie Papierschnitt, gerne mal so alles sehr, sehr befriedigend optisch, wenn man so ein bisschen veranlagt ist, dass alles immer rechtwinklig und symmetrisch sein muss.
Ah, wunderschön. Klingt spannend auf jeden Fall.
Die haben jetzt auch einen neuen Film am Start, der zum ersten Mal nicht in Irland spielt. Das ist The Breadwinner von Nora Twomey. Habe ich noch nicht gesehen, der spielt in Afghanistan.
Aha.
Und soll ziemlich harter Tobak sein für einen Animationsfilm.
Okay. Ja.
Mal sehen.
Es bringt das Land irgendwie so mit, nicht? Müsste mal irgendwie was Freundliches aus Afghanistan sehen. Das wäre auch mal was Innovatives.
Ich warte noch drauf, ja.
Na, dann, aber wir haben noch eine Frage hier. Ich habe noch eine Frage an dich. Und zwar, was ist denn der beste Film aller Zeiten?
Und die Frage geht unter die Gürtellinie.
Damit springen wir schon fast in unser Thema heute. Aber jetzt möchte ich erstmal eine Antwort haben.
Genau, wie ich nachher noch erläutern werde, glaube ich natürlich nicht an sich gute oder schlechte Filme. Deshalb ist es eigentlich die Frage nach meinem Lieblingsfilm oder wieder dem Film, den ich mir immer ansehen könnte. Und das fällt mir auch super schwer. Es ist, also, ich habe vielleicht 10, 20 Filme, die ich da einordnen würde. Als meinen absoluten Lieblingsfilm würde ich immer 25th Hour von Spike Lee angeben, den ich wirklich super, super genial finde und sehr, sehr perfekt. Ansonsten in letzter Zeit, je häufiger ich ihn sehe, A Girl Walks Home Alone at Night, den ja auch kürzlich hier besprochen habe, wenn ich mich recht erinnere.
Genau, haben wir mit der Becky hier im Followery.
Richtig, gute Folge.
Dankeschön.
Das würde ich so, die beiden würde ich vielleicht nominieren.
Okay, cool. Ich habe es eben schon angedeutet und du hast schon entsprechend verschnörkelt geantwortet. Die Folge, die wir heute machen, die basiert auf einer Twitter-Diskussion, die Jan und ich Anfang Januar geführt haben. Und genau, warst du in den Vorplanungen des Followeries und Jan hatte die Entscheidung gefällt, sich Roadhouse, einen Film, den ich als Lieblingsfilm angegeben habe, auf Letterboxd anzusehen und war dann echauffiert darüber, wie ich denn einem Lieblingsfilm nur 2 Sterne oder sowas geben könnte. Und meine Antwort war dann so, ja, ich finde den Film irgendwie mordsgeil, aber objektiv gesehen ist das schon eigentlich ganz schöner Schmarrn, der Film. Und da echauffiertest du dich sehr drüber. Nämlich, was störte dich an dieser Aussage?
Also ich glaube, prinzipiell habe ich es erstmal nicht verstanden. Weißt du, was ich meine? Also ja. das Konzept ist mir irgendwie fern. So wie wenn jemand sagt, ich habe eine Sünde begangen oder es ist irgendwas eine Strafe Gottes. So. Weißt du, auf dieselbe Art liegt mir das Denken fern zu sagen, ich fand es scheiße, nee, ich fand es gut, aber es ist objektiv ein schlechter Film oder so. Ich frage mich, was bewertest du da? Also wofür stehen diese zwei Sterne? Ist das nur ein, ich errate, wie gut die Kritiker das finden werden? Und das konnte ich eben nicht so rauslesen, weißt du? Und eben, weil wir da von so unterschiedlichen Überbauten kommen, gedanklich ging auch so ein bisschen diese Diskussion los und ich glaube, es haben sich mehrere Leute eingeschaltet und uns aufgefordert, das nochmal on air und ordentlich lang zu machen.
Genau, wir wurden angefeuert. Ja. Und wir sollten das doch bitte schön hinter Mikrofon fortführen. Genau.
Ich glaube, wir haben auch beide auf gewisse Weise einen philosophischen Hintergrund, oder? Das fand ich auch noch ganz spannend, weil es ja durchaus in die Erkenntnistheorie geht.
Genau, ich habe auch unter anderem Philosophie studiert, Kommunikationswissenschaft, ne, mit linguistischem Schwerpunkt auch bei mir und dann Philosophie und Politik war mein Magisterstudium damals noch.
Sehr herrlich. Ich habe auch zumindest einen Bachelor in Philosophie vorzuweisen. Ein Studium, das ich zwar niemandem empfehlen würde, aber das sich dann vielleicht heute Abend doch zum ersten Mal als nützlich erweist.
Da wundert es mich ja nicht, dass du Relativist bist und Subjektivist hier, wenn du sowas schon sagst. So. Also, liebe Kinder, wenn ihr wissen wollt, wie die Welt wirklich funktioniert, dann studiert doch bitte Philosophie. Und wenn ihr dann wissen wollt, was ihr damit anfangen könnt, dann fragt mich und nicht den Jan.
Ja, ich weiß nicht, vielleicht war auch einfach der Fehler, das in Köln zu machen, wo super starker Mittelalterschwerpunkt ist. Ja. Und da kommt halt in jedem Seminar, da musst du halt Thomas von Aquin machen, Meister Eckhart. Ne, du weißt schon, Albertus Magnus.
Naja.
Und dann kommt auch immer am Ende Gott raus und die letzte Begründung. Ja, weiß nicht.
Aber ich habe, leider hat er irgendwie ziemlich früh aufgehört oder die Uni gewechselt, als ich noch im Grundstudium war, aber es war ein Dozent, den ich sehr mochte, der mal irgendwann sagte, er hat angefangen an die platonische Ideenlehre aus ästhetischen Gründen zu glauben. Und weil das eröffnet einem so viele schöne Ecken der mittelalterlichen Philosophie, auf die man sonst nicht stoßen würde. Und man kann sich dann um solche Probleme kümmern, wie die Symmetrie von Engelflügeln und Engelsflügeln und solchen Kram. Und er legte das wunderbar dar. Und am Ende kam es natürlich irgendwie raus, dass er Existenzialist war und sowas. Aber was ist so schön, wenn man das, ach, das ist aus ästhetischen Gründen, findet er, dass dieser Ideenhimmel einfach eine gute Idee ist. Und diese Diskussionen dann im Mittelalter auch sehr viel Spaß eben gemacht haben.
Ich denke immer, wenn schon mittelalterliche Philosophie, dann die arabische, wo dann irgendwann, du weißt schon, im 9. Jahrhundert fällt Aristoteles vom Esel und Die machen so ihr eigenes Ding draus, super nett.
Ja, also da kenne ich mich so gut wie überhaupt nicht aus, aber das, also das ist eine super spannende Ecke auf jeden Fall.
Ja, also es war auch nicht alles nur Mittelalter und so weiter. Jetzt, um den Bogen wieder zu schließen, ich habe auch unter anderem in der Studie natürlich Bekanntschaft mit Karl Popper gemacht, der bis heute vielleicht eine der inspirierendsten Personen in meinem Leben ist, gerade was so Erkenntnistheorie angeht.
Aber da bist du doch gerade, dann voll im Rationalismus, im kritischen Rationalismus und in es gibt objektive Gründe und es gibt.
Natürlich gibt es objektive Gründe und das würde ich auch unterschreiben, aber, aber nicht was Ästhetik angeht und davon reden wir hier.
Ja, sehr schön.
Ich wollte eigentlich sagen, wollte ich diese Vorrede mit der Philosophie nutzen, um zu sagen, dass wir heute versuchen, uns nicht auf diese ganzen Begriffe, die niemand kennt, einzulassen und es im schönsten popperschen Sinne einfach zu halten und verständlich. Ich hoffe, das gelingt.
Ja, das schaffen wir. Das denke ich schon.
Okay.
Wir können uns ja auch gegenseitig immer wieder mahnen, falls wir mal abheben sollten. Aber eigentlich versuche ich dazu nicht zu tendieren, irgendwie zu abgehoben zu sprechen. Sondern irgendwie immer halbwegs verständlich mich zu machen, was ich meine. Sagen möchte.
Genau, das ist so die
außerdem stammel ich die ganze Zeit. Wahrscheinlich versteht mich keine. Lass uns doch mal zurückkehren hier zu Roadhouse. Du hast den Film dann eine gute Note gegeben.
Der war mega geil. Es tut mir leid.
Ja, natürlich ist der mega geil, sag ich doch. Jetzt erzähl mal, was du geil fandst an dem Film.
Also erstmal hat natürlich die Hauptfigur mit uns gemeinsam ebenfalls Philosophie studiert zu haben.
Naja, gut, ja. Also es ist so ein halt schon dann eher so Posterboy Kalendersprüche Philosophie, die er zu vertreten hat. Ja, natürlich.
Also es ist Patrick Swayze, ne? Und ich habe wirklich vor allem so eine dämliche Prügelkomödie mit lustigen Sprüchen erwartet und so weiter. Kam auch, aber gleichzeitig kam ein super cooler, ernster, bitterböser Western. Und ich sage auch ganz ehrlich, das Drehbuch hat mir super gut gefallen. Das könntest du so überall durchanalysieren als so funktioniert eine Struktur, so müssen Ziele von Protagonisten und Antagonisten klar gemacht werden. Also ich war super beeindruckt. War im Folliberry auf jeden Fall ein Favorit, wenn nicht der beste Film.
Okay. Ich hatte da ja aber dann durchaus ein paar, also mein Ding, ich habe ihm ein Herz, ich habe ihm 2 Sterne und ein Herz gegeben. Und deswegen einer meiner Lieblingsfilme, weil ich finde auch so es ist ein unglaubliches Viewing Pleasure, diesen Film zu sehen. Aber nichtsdestotrotz hat er halt immer wieder so What the fuck Momente, wo du dir denkst, wer kam denn auf die Idee, das zu schreiben? Ich meine,
allein das Herausreißen des Kehlkopfs.
Das ist im großen Finale. Der ganze Film hat so eine so einen Bud Spencerigen Gewalt Approach, wo sich die Leute die ganze Zeit am Prügeln sind, aber niemandem wirklich was passiert. Bis dann zum Finale, wo dann aus heiterem Himmel Patrick Swayze seinem Antagonisten den Kehlkopf mit der Hand aus dem Hals reißt und er dann halt da am See verblutet.
Was aber natürlich auch vorher im Buch schon platziert war, ne? Also
wenn man so hier die Abspann-Kokaire Beat-Analyse machen würden, dann würden hier wahrscheinlich alle Beats passen. Aber es waren so viele Sachen, die über einen anderen Film, über den wir heute Abend bestimmt noch sprechen werden, auf den auch zutreffen, nämlich so auf The Room, dass da so viele Sachen sind, die wirkten, als hätte sich jemand so Hollywood-Filme angeguckt, hätte gesagt, oh, das muss in so einen Film rein, aber er hat nicht wirklich verstanden, was dahinter steckt. So, also zum Beispiel gibt es so eine Sexszene dann auch. Das ist, glaube ich, die unerotischste Sexszene, die ich je in einem Film gesehen habe. Die wirkte auf mich wie, als hätte noch nie irgendjemand auf der ganzen Welt Sex gehabt, der da an dieser Szene beteiligt
war. In The Room,
ich meinte in The Room, die ist ganz fern unter Ferne liefen.
Ich wollte gerade sagen.
Nein, ich bin jetzt immer noch bei Roadhouse. So, wenn er, also der ganze Film ist irgendwie sowieso so, super homoerotisch und dann gibt es halt aber natürlich die obligatorische Szene zwischen ihm und dem weiblichen Love Interest, aber die ist halt dann wieder so, die wirkt so, also sie haben dann irgendwie zum Beispiel so im Stehen Sex, das wirkt so vollkommen, als wäre es anatomisch gar nicht möglich.
Im Stehen angezogen eine Sekunde lang.
es ist halt tatsächlich so, wo ich denke so, hey, ist das, also wenn, da gehe ich halt dann ran, so, wenn ich sage, ist das eine gute Sexszene? Ist das eine erotische oder mich emotional berührende Szene? So, nein, ist es eben nicht, sondern da saß ich nur ungläubig davor, dass jemand dachte, das könne man so gut verkaufen. Oder halt dann so unfreiwillige Sachen, wie das halt irgendwie Patrick Swayze macht, so Tai Chi mit nacktem Oberkörper am See und dann kriegen wir so einen Reaction-Shot von seinem Bauer-Vermieter, der halt irgendwie dann so sich die Mütze erstmal abziehen muss, den Schweiß wegwischen und die Backen aufblasen, weil Patrick ja so sexy ist. Aber was halt
zu diesem... Ich muss den Film gleich sofort mal
gucken. Zu diesem Redneck überhaupt nicht. Also ich glaube eben nicht, dass das jetzt ein bewusster Kommentar war auf diese homoerotischen 80er-Action-Filme, sondern dass es halt so unfreiwillig war alles. Und oder auch diese ganze, also die ganze Prämisse, dass halt da irgendwie Türsteher wie Rockstars oder wie eher so wie Footballspieler oder Fußballspieler sind, die gehandelt werden und die irgendwie, da kommt jemand aus einem anderen Club, um dich abzuwerben, weil du so ein guter Türsteher bist, dass du irgendwie über Staaten hinweg bekannt bist und dann kommt später irgendwie der weise Meister, der aber halt wie in einem Kung-Fu-Film, nur ist es halt der weise Türsteher, der hier kommt, um dann so der Mentor des Protagonisten-Türstehers
zu sein. Sam Elliott mit hervorragenden langen Haaren, also
ja, also es macht alles sehr, sehr viel Spaß, aber es ist halt alles eben auf so eine Art, es ist alles immer so ein eine Nuance daneben, so dass ich halt sage, es ist jetzt eben nicht das große Drama, das es sein will, so, sondern ich habe mal irgendwie, letzte Zeit höre ich es nicht mehr so viel, sondern habe es früher sehr, sehr viel gehört von Dan Harmon, dem Macher von Community und von Rick and Morty, seinen Podcast Harmontown. Und da hat er mal gesagt, so die besten schlechten Filme sind Filme, die nicht absichtlich schlecht sein wollen, wie irgendwie das Sharknado, sondern Filme, die von sich glauben, sie wären der neue Citizen Kane. Und genau so einen Anspruch hatte irgendwie Roadhouse, dass er hier so ein Actionfilm natürlich zeigt, aber auch zugleich irgendwie ein großes emotionales Drama. Und das ist alles immer so eine halbe Note daneben. Und das, deswegen sage ich, es ist objektiv betrachtet eben ein schlechter Film, okay, der mir nur sehr viel Spaß bereitet. Aber es der macht, also diesen Spaß, den er mir erzeugt, den hat er halt nicht intendiert, sondern der ist aus Versehen passiert, weil in dem, was er macht, er so grandios scheitert.
Okay, dann können wir da auch jetzt super rangehen. Nehmen wir einfach den Film wieder als Aufhänger. Mhm. Und ich habe schon ein paar Notizen zumindest gemacht, während du gesprochen hast. Wir können da super ein paar Punkte abgehen, ne?
Ja.
Also erstens gehe ich ja an die Sachen, die du genannt hast, teilweise genauso ran. Ich finde diese Sexszene auch ätzend und komisch und würde auch denken, das täte den Film gut und ich würde ihn noch lieber mögen, wenn es irgendwie besser wäre, ne?
Ja.
Also das schließt sich ja gar nicht aus. Ich habe eh das Gefühl, wir tun ja häufig genau das Gleiche,
ja,
und nur die Begründung am Ende ist eine andere, ne? Also wenn man deinen Podcast hört, meinen Podcast hört, dann wüsste man ja nicht, ob wir im strengen Sinn jetzt Objektivist oder Subjektivist sind. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Also wir sagen, dann nur am Ende ist ein Unterschied, ob das dem Objekt oder dem Subjekt zukommt, aber an sich tun wir das Gleiche und das fand ich spannend. Und dann hast du, während du gerade darüber erzählt hast, ganz oft so auf die Intention, auf das Gewollte, auf die Bewusstheit über ein bestimmtes Element,
ja,
rekurriert. Ja? Und ich würde ganz klar sagen, das ist egal. Weil am Ende kommen wir eh nicht dahinter, wie das jetzt vom Künstler gemeint war, außer steht irgendwie, weißt du, nur bei George Lucas wissen wir, dass der seinen Film nachträglich verändert. da finde ich es egal. Ich meine, wir reden hier über Kunst, das wird heute noch ein paar Mal Thema sein. Du kommst nicht immer hinter die Intention und vielleicht brauchst du sie auch gar nicht. Ich meine, wenn deine Kinder ihre Hände in Farbe tauchen und so aus Spaß irgendwo, weißt du, ihre Handabdrücke hinterlassen, dann kann daraus zufällig ein super schönes Objekt für die Wohnung entstehen oder zum Schmuck für irgendwas, das dir auch noch persönlich was bedeutet. Und es war aber niemals so intendiert. Und du wirst ja trotzdem sagen, das ist schön, das gefällt dir und vielleicht finden es sogar all deine Freunde super.
Ja, also du hast, also da sind wir auch wieder nicht auseinander, sondern ich bin, ich sage das zwar, ich habe das gesagt, so, das stimmt, aber ich meinte nicht, was war die Intention des Regisseurs, so, sondern da muss ich meine Gedanken sortieren. Also ich bin tatsächlich auch der Meinung, eben postmodernen Ansatz, dass ein Kunstwerk für sich steht oder und eben die Intention des Künstlers nicht relevant ist. Sie kann mit in die Interpretation einfließen, aber sie ist nicht das Zentrale, was der Künstler sagt, was sein Werk zu bedeuten hat, sondern das hatte ich auch im Studium viel, dass dann halt der Künstler selbst muss nicht der beste Interpret seines Werkes sein. Ich fand, das war eigentlich immer die schönste.
Ja, ist ja auch häufig, Sache. Ich bin nicht so.
Gibt auch ein sehr gutes Beispiel von Nelson Goodman, oder nee, von seiner Schülerin Catherine Englin? Nee, Catherine. Oh Mann, wie heißt sie? Egal.
Ich bin auch überfragt.
Große Philosophin, amerikanische analytische Philosophin. Ihr Beispiel ist, dass da, eben der Ödipus-Mythos, den wir heute alle freudianisch interpretieren, aber den natürlich die Griechen das noch nicht freudianisch interpretieren konnten, weil sie natürlich keinen Freud kannten.
Nicht, ja.
Deswegen die Lesart, die wir heute in diesen Mythos reinlegen, die hat so natürlich in der Antike nicht stattgefunden. Und wie jetzt aber die Leute in der Antike diesen Mythos interpretiert haben, ist halt für unsere heutige Deutung auch vielleicht nicht komplett irrelevant, aber zumindest nicht die Hauptquelle unserer Deutung dieses Mythoses. Von daher klar, also ich habe eben gesagt, so, das ist nicht intendiert, das war dann falsch ausgedrückt, aber ich hatte da auch schon mal irgendwie von, jetzt im Horror-Oktober war es damals, mit Arne drüber geredet. Es ist halt auch so, dass so ein Symbol eben nicht komplett im luftleeren Raum steht, sondern ich komme dann eben ganz stark wieder aus so einer philosophischen Tradition des Strukturalismus und der analytischen Philosophie, die sich sehr viel Gedanken machen über Symbolsysteme und wie ein besonderes Symbol, wie jetzt dieser Film Roadhouse, Bedeutung erlangt, nämlich aus einem Kontext anderer Symbole heraus. Und dann könntest du natürlich hingehen, so, ja, okay, lass mal die Intention weg, aber wenn wir jetzt diese Sexszene halt uns anschauen, dann interpretieren wir die Szene immer auf Basis dessen, was wir aus all den anderen Filmen, die wir schon gesehen haben, kennen, wie eine Sexszene auszusehen hat. Und das heißt, dass ist da erstmal, Arne flippt immer aus, wenn ich das Wort sage. Schönen Gruß an dieser Stelle. Es gibt aber dennoch ein gewisses Set an Regeln, die ich einhalten muss, um überhaupt sie für den Zuschauer und die Zuschauerin als Sexszene erkennbar zu machen. So. Also wenn da jetzt plötzlich irgendwie interessant ist auch, dass dieses Regelset sich total verändert hat. Also zum Beispiel unter dem Hays Code im Classic Hollywood, da haben wir sehr subtile Symbole gehabt, was dann als Sexszene galt. Was weiß ich, wenn es dann in Es geschah in einer Nacht, der Trompetenstoß sind und die Mauern von Jericho fallen, dann weiß halt der Zuschauer aufgrund des Kontexts, der im Film aufgemacht wurde, hier wird gerade Sex gehabt. Und heutzutage, wir hatten den jetzt auch im Followbury in Blau ist eine warme Farbe lange drüber diskutiert, haben wir dann halt mitunter schon mal irgendwie 30 Minuten sehr expliziten Sex auf der Leinwand. Und trotzdem gibt es dann halt, was weiß ich, wenn wir jetzt irgendwie Leute haben in komplett anderen Kontexten, dann wäre für uns das nicht mehr als Sexszene erkennbar. Das heißt, das, was wir sehen, es ist eine Sexszene, basiert eh immer schon auf unserem Wissen über den Kontext aus anderen Filmen, wie so eine Szene auszusehen hat. Und jetzt würde ich halt hingehen, dass dieser Film uns das zeigt, und dabei eben so diese ganzen verschiedenen, also die haben da irgendwie verschiedene Stellungen, die haben verschiedene, leidenschaftliche Gesten, wie sie sich ausziehen oder sowas, der halt da quasi so einzelne Stationen abhakt, die quasi wie im Lehrbuch stehen, so hat eine Sexszene auszusehen. Und zugleich ist es halt immer die Variante gewählt, die am unerotischsten überhaupt ist, so dass halt dass er damit eben scheitert und seine gute Sexszene zu zeigen. Jetzt kannst du natürlich mich da schon wieder festnageln, was das Erotische und was das Unerotische ist. Da habe ich schon wieder natürlich mein Geschmacksurteil reingebracht. Und da möchte ich auch nicht komplett irgendwie hier das leugnen, sondern klar ist da viel auch Subjektives steckt da mit drinne. Trotzdem würde ich sagen, es gibt eine Reihe von Anhaltspunkten, wo wir uns im Diskurs darauf einigen können, dass das dass das gut ist und anderes, dass das schlecht ist.
Okay, lass mich überlegen, wo ich anfange. Dieses Set an Regeln, das du so beschrieben hast, das hat sich natürlich auch verändert. Und wenn du mal überlegst, dann gilt es aber auch nur für dich und deine Peers. Das ist nur für die Leute, die dir maximal ähnlich sind, genauso.
Nein, nein, das gilt für das Symbolsystem, für das Symbolsystem Film. Und das ist natürlich, gilt das für, also deswegen, ich würde jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwie 20 Leute auf der Straße nehmen würdest, die irgendwie 3 Filme im Jahr gucken und das sind, was weiß ich, Transformers, eine romantische Komödie und was weiß ich, der Tatort. Dann und die jetzt fragen würdest, was ist irgendwie ein guter Film und was ein schlechter Film, dann würde ich deren Urteil nicht sagen, dass das unbedingt eine objektive Wahrheit widerspiegelt, sondern diese kann sich nur aus einem quasi einem geschulten einem geschulten Filmguckerkreis ergeben, dieses Urteil, was denn ein guter Film ist und was kein guter Film ist.
Ja, aber was ist das anderes als deine Peer Group? Also wen lässt du rein in geschult? Ich meine,
das heißt also, das Symbolsystem sind alle Filme und je mehr Filme du gesehen hast, desto mehr kannst du natürlich einschätzen, was hier für eine, was eine bestimmte Szene aussagt. So, es gibt ja, ich meine, das Phänomen kennen wir alle. Also wenn ich zum Beispiel einen expressionistischen Film sehe, und ich habe da einfach einen sehr, sehr geringen Kontext, sehr, sehr, sehr geringe Seherfahrung, habe sehr wenig Filme davon gesehen, dann kann ich vieles davon einfach nicht interpretieren und es steht für mich als hohl da oder ich kann da in dieses Symbol nichts hineinlesen und entsprechend kann ich da auch kein Urteil fällen, ist das jetzt ein guter Film oder ist das ein schlechter Film? Ich kann immer noch sagen, wie er mir gefallen hat, aber ich kann nicht wirklich ein aufgeklärtes Urteil fällen, hey, der Film macht seine Sache gut. Während wenn jetzt jemand, der oder wenn jetzt 50 Leute, sag ich mal, die schon 10.000 Filme aus dem Genre gesehen haben, dieses Urteil fällen, dann spreche ich denen eine höhere Kompetenz darin zu sagen, ja, der Film ist aus den und den und den Gründen gut.
Okay, ich will ein bisschen bei diesem Expertenargument ansetzen, nämlich wen lässt du da rein? Ich weiß nicht, Beispiel meine Ex-Freundin zum Beispiel, die hat immer gesagt, sie hätte keine Ahnung von Filmen. Und das hat sie gesagt, weil es ihr erzählt wurde. Tatsächlich war sie aber jeden Mittwoch im Kino über Jahre, weißt, die kannte jeden Film. Und sie war großer Experte für alles das, was angeht. Und trotzdem hätte sie vielleicht in einem sehr alten Film eine Sexszene nicht als solche erkannt, weil vielleicht nur ein Zug durch den Tunnel fährt. Weißt du, was ich meine? Ist sie trotzdem Expert oder musst du wirklich extrem den Bereich so gecheckt haben? Und ist es dann vielleicht sogar schlechter, wenn sie was anderes in die Szene reinliest? Also ist die Expertengruppe vielleicht am Ende nur die deine Interpretation teilt?
Nee, also ich meine ja, dann deine Freundin ist da auf jeden Fall, wir können ja alle, das komplette Symbolsystem wäre in diesem Fall sämtliche Filme, die es gibt, die können wir alle nicht überblicken. So, aber wir können, wir haben alle unseren Kernbereich, in dem wir uns auskennen und dort können wir einfach die Filmsprache verstehen. Und da können wir halt auch sagen, ob in dieser Sprache etwas gut ausgedrückt wurde oder ob etwas schlecht ausgedrückt wurde. Und so könnte dann, wenn du sagst, dein Freund kennt hier irgendwie alte Filme nicht oder kennt da irgendwelche keine subtilen Symbole für irgendeine Art von Szene oder irgendeine Lesart eines Films, dann ist sie halt in dem Bereich eben nicht die Person, die das Urteil fällen sollte. Ach nee, warte mal, lass mich noch mal von der anderen Seite rangehen.
Mach mal so. Ja, ich habe gleich auch noch einen Punkt dazu.
Du kannst bestimmt zum Beispiel ein Drama von einer Komödie unterscheiden, ja?
Ja.
Würdest mir zustimmen, dass du erstmal eine gewisse Anzahl von Dramen und Komödien gesehen haben musst, um diese Entscheidung fällen zu können. Und ja, es gibt Filme, die im Grenzbereich sind, wo die Entscheidung nicht fällbar ist, aber würdest du mir trotzdem zustimmen, dass es sehr viele Filme gibt, für die du eindeutig sagen kannst, es ist ein Drama oder es ist eine Komödie?
Ich ja, aber ich würde nicht sagen, dass es da richtig und falsch gibt. Also du könntest ja auch sagen, für dich ist das eine super Komödie.
Okay, aber könntest du jetzt zum sagen, was weiß ich, Bad Neighbors 2 ist ein Drama?
Weiß nicht gesehen, keine Ahnung, aber
was weiß ich, was denn hier, hier, Fuck You Goethe, glaubst du, ist ein Drama?
Nicht so sehr, nein.
Siehst du? Und wenn ich jetzt hingehen würde und das interpretiere, also hingehen würde und sage so, ja doch, aber Fuck You Goethe, das ist ein wirklich tiefes menschliches Drama über das Leben.
Dann frage ich erstmal, was du für Gründe dafür hast. Und vielleicht kannst du es mir verkaufen, dann würde ich das trotzdem nicht annehmen, aber
ja, aber
wenn du plausible Gründe hast.
Okay, aber dann hast du ja auf der Basis, auf der du dieses Urteil gefällt hast, ist eben der Hintergrund, dass du schon, was weiß ich, 1000 Komödien und 1000 Dramen gesehen hast und daraus die Entscheidung gefällt hast, so okay, das handelt sich hier um eine Komödie. Jetzt noch mal, wir sind noch gar nicht bei der Qualität, aber erstmal zu sagen, wir haben diese, wir können sämtliche Kategorisierungen und sämtliche Interpretationen von Filmen sehen, von Filmen überhaupt nur verstehen, weil wir schon Filme geguckt haben. Wir hatten damals auch im Studium im Film- und Fernsehanalyse-Seminar Montageszene gesehen, wo irgendwie eine Person einen Koffer aufs Bett wirft, Klamotten reinwirft, Koffer zu, Tür zu, Auto fährt weg. Und jeder in diesem Seminarraum konnte natürlich sofort sagen, so ja, wir sehen hier, wie eine Person quasi Sachen packt, hastig die Klamotten, hastig die Wohnung verlässt und wahrscheinlich irgendwie ja sein Leben verlässt oder flieht oder sonst irgendwas. Und das ist aber was, diese Interpretationsleistung konnten wir nur, weil wir alle schon genug Filme gesehen haben, als dass wir dieses erstmal arbiträre Set an einzelnen Bildern so zu interpretieren. Und das heißt,
das will ich überhaupt nicht abstreiten.
Ja, jede Entscheidung, jede Interpretation eines Films ist immer schon auf dem Basis dessen, dass wir Filme aus ihrem Kontext, aus dem Netz anderer Filme, dem Symbolsystem heraus interpretieren. Und entsprechend, ja, Leute, die mehr Filme gucken, können das besser. Und Leute, die es gibt da auch keine absolute Wahrheit, natürlich so. Du kannst immer dich über einzelne Sachen streiten, aber ich sage mal, wenn du 2000 Leute, die schon 2000 Filme gesehen haben, in einen Raum setzt und diskutieren lässt jetzt, ob, was weiß ich, was ist jetzt ein Film, der gerade hochgelobt wird? Lass ich mal kurz in Letterboxd reingucken.
Den Fishbanging-Film.
Den Fishbanging.
Wie heißt er denn?
The Shape of Water.
Shape of Water.
Genau, wenn du jetzt irgendwie den Fishbanging-Film versus hier, was weiß ich, diesen, ich habe jetzt gerade da reingeguckt, diesen Mute-Film, der da auf Netflix rausgekommen ist. Wenn du die beiden nebeneinander hältst, obwohl der ist schon wieder viel zu weird, als dass du da. Das ist nicht das beste Beispiel. Ich sag mal, ich bleib bei Transformers. Wenn du jetzt halt irgendwie hingehst und sagst hier Transformers 5 versus den Fishbanging-Film, was ist der bessere Film? Dass du da begründete Argumente liefern kannst als kompetenter Filmseher, warum der The Shape of Water ein besserer Film ist. Und da, die Idee, die ich habe voll lange jetzt drum herum geredet, einfach nur zu sagen, dass diese Entscheidung eben auf dem Symbolsystem, was als Hintergrund basiert, und zwar bei jedem Menschen gefällt werden kann. Und es ist nicht, also nochmal auch explizit zu sagen, es ist nicht möglich zu entscheiden, auch wenn wir das im Spätfilm mal spaßeshalber machen, ob ein Film jetzt irgendwie 100 Punkte oder 99,5 Punkte verdient hat und zu sagen, aber der Film ist einen halben Punkt besser als der andere. Aber einen groben Trend abzugeben, der Film ist aus den und den und den Gründen gut und das eben objektiv vertreten zu können, so dass die Mehrzahl der Menschen diesem Argument zustimmen können, wenn sie bereit sind, überhaupt so eine Argumentation ergebnisoffen zu führen, das ist, sage ich, auf jeden Fall möglich.
Okay, jetzt habe ich super viel Notizen
zu dem, was du gesagt hast. Ich habe viel gestammelt.
Gerade wenn du sagst, es gibt diese Filme, anders. Wenn du sagst, du kannst auch nicht genau entscheiden, ob ein Film 99 oder 100 Punkte verdient hat eigentlich, dann sind wir doch genau bei der Frage, was bewertest du da? Das war mein Wundern am Anfang. Ich meine, kennst du die Computerbildspiele? Ich weiß nicht, ob das immer noch so machen, aber da gab es früher Spieletests, wo dann so eine ganze Seite voll mit Tabelle ist, dann ist Spiel A 1% besser als Spiel B, weil da am Support schneller jemand ans Telefon ging. Weißt du, die haben es so ganz fein aufgehört. Ist natürlich Unsinn. Also du kannst es halt Kunst, das die Zahlen zu bewerten, ist eh schon. Und dann so, weißt du?
Machen wir das sehr gerne im Spätfilm, nicht?
Ja.
Ich kann dir.
Und was,
erzähl weiter.
Entschuldigung, nee. Was du sagst, ist ja, dass du im Prinzip auch nur mit den Punkten eine Art Vorhersage machst, wie gut das bei der Mehrheit der Leute ankommt.
Nee, ich sage nur,
die Mehrheit formuliert.
Ja, nein, ich sage, es ist, also ich habe nicht die Mehrheit der Leute im Kopf, wenn ich eine Note fälle, sondern, also erstmal ist es bei Filmen natürlich, ich sag mal, schwer, weil es ein komplexes Symbol ist. Du kannst natürlich total viele Dimensionen, das kannst ja, sieht man ja schon allein ganz plump an den verschiedenen Oscar-Kategorien. Ein Film kann natürlich großartige Kostüme haben, aber ein schreckliches Drehbuch. Ein Film kann fantastische Dialoge haben, aber grauenhafte Musik. Und deswegen sage ich ja, diese Punkteskala, das ist für mich zwar ein Riesenspaß und ich mache da irgendwie immer einen großen Brei drum, wie viele Punkte ich jetzt welchem Film aus welchen Gründen gebe, aber das ist natürlich nichts, was irgendwie unumstößlich feststeht. Aber dennoch kann ich sagen, so, hey, zum Beispiel, wie es die Abspanngucker machen, dieser Film, der hat einfach hier, wenn man so eine Beat-Struktur anlegt, dann trifft er jeden Beat perfekt. Da kommt nach 10 Minuten was weiß ich, ich kenne die ganzen Kategorien nicht, aber da kommt irgendwie der Break in Act 2 und der Break in Act 3 genau zu richtigen Zeitpunkt und deswegen flutscht der so gut. Deswegen kannst du wahrscheinlich auch sagen, unter dieser Dimension betrachtet ist zum Beispiel Roadhouse wahrscheinlich ein richtig guter Film, weil der eben in dieser einen Dimension seine Sache einfach sehr, sehr gut macht und deswegen so viel Spaß macht. Jetzt könntest du natürlich auch wieder hingehen und sagen, dieses Schema ist scheiße, ich nehme ein anderes Schema, aber du wirst diese Entscheidung immer irgendwie fällen müssen. Du musst immer hingehen und sagen, irgendwas lege ich an, um meine Entscheidung zu treffen, warum es ein guter Film ist. Lass mal den Spieß umdrehen. Wie entscheidest du denn jetzt, ob ein Film ein guter Film ist? Was ist denn zum Beispiel für dich ein sehr, sehr guter Film?
Also ich habe eben meine Lieblingsfilme genannt, ne? Und wie gesagt, würde ich das, weil ich glaube, dass ich das nicht kann, auch nicht trennen von, was ist ein guter Film, was ist ein schlechter Film. Und Sekunde. Ja? Was meinst du?
Dann sag doch einen deiner Lieblingsfilme nochmal als Beispiel.
25th Hour zum Beispiel. Ja.
Warum ist 25th Hour einer deiner Lieblingsfilme?
Es sind, wie gesagt, im Prinzip, wie vorhin, es sind dieselben Gründe. Ich finde, der ist gut gemacht, bei dem stimmen alle Beats, bei dem stimmt die Symbolik. Ich liebe die Charaktere, weißt du, ich denke, sie werden hervorragend eingeführt und alles hervorragend weitergeführt. Und es gibt von der Kamera total geniale Einfälle, die ich super finde. Und es ist im Prinzip dieselbe Argumentation.
Mhm. Ja, und dann kannst du doch, aber das kann man dann doch, wenn du es mit mir kommunizieren kannst und es zwischen uns ein Verständnis gibt, also wenn du mir sagen kannst, aus den und den Gründen, also die Kamera macht die Sache und die ist besonders gut, weil es wird selten gemacht oder es ist einfach eine tolle Einstellung, denn sie unterstützt die Symbolik dieses Films, dann bringst du mir doch Argumente, die eben, deswegen reden wir doch auch überhaupt über Filme, weil du ja mich von deiner Meinung überzeugen möchtest.
Nein, genau das ist falsch. Ich möchte dich auf keinen Fall überzeugen.
Ja, aber warum redest du denn dann über einen Film? Da müssen wir die unterscheiden zwischen überzeugen und überreden aufmachen. Ich will dich auch nicht überreden, dass ein Film, den du kack findest, dass das eigentlich ein guter Film ist. Aber ich will doch dir argumentativ darlegen, warum jetzt zum Beispiel das Fenster zum Hof ein brillanter Film ist. Und das dir so weit verständlich machen und wenn ich dir nur lang genug die Argumente aufzähle, dann kannst du halt doch nachvollziehen, dass das, was der Film macht, gute Dinge sind, auch wenn du ihn zum Beispiel nicht magst.
Das ist für mich was ganz anderes. Dann kann ich nachfühlen, warum du ihn magst. Aber ich gehe auf keinen Fall in so eine Diskussion dran mit dem Wunsch, dass du dich am Ende meiner Meinung anschließt. Also was ich mache, nach dem Punkt, wo ich beschreibe, also was ich sagen kann, ne, ist von dann und dann, wurde dann gemacht oder auch entspricht er den Normen, entspricht er, weißt du, spricht er für seine Zeit, ist er zum Klassiker geworden, abseits davon, nach dem Beschreiben, ist alles, was ich mache, ja Interpretation, als würde ich da sitzen und, wie gesagt, irgendein anderes Kunstwerk kritisieren oder interpretieren, weißt du?
Ja, aber dann kannst du doch da auch schon wieder hingehen und sagen, zum Beispiel in das Fenster zum Hof, da kann ich sehr, sehr viel rein interpretieren, versuch das mal mit einem Transformers-Film.
Ja, aber ich vielleicht nicht, das ist genau der Punkt.
Und aber du kannst doch mir, wenn du mir jetzt 25th Hour darlegst und sagst so, oh, das kann ich da reinlesen, das kann ich da reinlesen, das kann ich da reinlesen, aus den und den Gründen, dann kann ich, dann bin ich, ich bin doch jetzt nicht von vom Mars, sondern ich kann doch deine Gründe verstehen. Selbst wenn ich sage so, ich sehe das nicht, ich habe das nicht gesehen, aber ich kann durchaus verstehen, dass du das darin gesehen hast. Und jetzt, wo du es mir erklärt hast, kann ich doch auch verstehen, dass der Film das sehr, sehr gut macht.
Ja, aber das ändert ja am Film nichts. Also das ist ja reine Interpretationssache.
Ja, aber gehst du ja schon wieder daran und sagst, dass der Film jenseits von deiner Interpretation überhaupt existieren würde. Dann bist du ja schon wieder das ist wieder das Gegenargument der Künstler hatte die und die Intention. Sondern so, ich sag ja, also das ist das, worum ich jetzt auch viel gestammelt habe, sondern dass eben auch erst aus unserer Interpretation heraus, die auf dem Basis eines Symbolsystems gefällt wird, diese Interpretation, dass daraus überhaupt das Symbolfilm überhaupt erst entsteht.
Ja, das ist wahr, aber ich will vor allem sagen, dass es ganz verschiedene Interpretationskontexte gibt, weißt du? Und ich mache diese Podcasts oder diskutiere mit euch über Filme, das war ja vorhin die Frage, weil ich denke, dass meine Interpretation, meine Sicht, meine Weltsicht, meine Sicht auf Filme den anderen Leuten, die sich das anhören, die mit mir diskutieren, natürlich was mitgeben kann. Aber ja, davon, da fällt noch keine, nicht automatisch eine Objektivität raus. Und wie ist es denn in dem Seminar, von dem du gesprochen hast, da sitzen irgendwie zwei am Rand und die haben auch ihr eigenes Zeichensystem, die teilen auch große Teile von dem, was ihr alle da teilt, aber die kommen zu einem völlig anderen Fazit, zum Beispiel, dass der Film Drama ist und sie haben vielleicht auch ihre Gründe dabei. Und vielleicht legen sie nur deshalb andere Maßstäbe an, weil sie einen anderen Background haben. Vielleicht geht es ihnen, also vielleicht sitzen sie eben nicht in der Oscar-Jury, sondern sie interessieren sich dafür, ob auch Frauen zu Wort kommen in dem Film oder so. Das ist einfach eine andere Facette.
Ja, aber da habe ich eben auch gesagt, dem widerspreche ich nicht, sondern ich sage, ein Film hat sehr, sehr viele Dimensionen und zum Beispiel, ob ein Film eine entsprechende Repräsentation von verschiedenen Geschlechtern, von verschiedenen Minderheiten und sowas hat, ist durchaus etwas, was einen Wert hat und wo man einen Film drunter beurteilen kann. Machen wir auch. In jeder einzelnen Interpretation, die wir machen, gehen wir im Spätfilm immer hin, sagen so, und hier, war ein geiler Film, aber war ultra sexistisch oder keine Ahnung, weil wenn wir uns mit Stagecoach auseinandersetzen, da kannst du irgendwie die Kamera loben, du kannst auch wieder das Drehbuch loben, du kannst loben, wie da irgendwie ein Mythos vom Western geschaffen wird, aber trotzdem kommst du nicht drum herum zu sagen, Mensch, das ist ein ultra rassistischer und revisionistischer Film.
Okay, ja, also das war ein Beispiel, ne?
Ja, ich sage ja nur, das sind halt, das sage ich ja, das ist, also es ist natürlich viel, viel einfacher, jetzt zum Beispiel ein Lied, was nur auf einer Blockflöte gespielt wird, einzustufen, weil es halt vergleichsweise wenige Dimensionen hat, als ein Film, der einfach enorm viele Dimensionen hat, auf die ich, wo ich Skalen anlegen kann. Trotzdem lege ich immer diese Skalen an und trotzdem, und in dem Moment, wenn ich das mache, kann ich drüber reden und dann kann ich es auch jemand anders begreiflich machen. Und wenn wir uns über einen Film unterhalten und du mir deine Gründe darlegst, warum das ein guter Film ist und diese Gründe nachvollziehbar sind, dann kann ich am Ende auch sagen, so Mensch, ja, du hast vollkommen recht. Du kannst, also auch hier, A Girl Walks Home Alone at Night, da hatte ich meine Probleme mit dem Drehbuch. Da hatte ich teilweise, sagte ich so, irgendwie, der stolpert für mich manchmal ein bisschen zu sehr, der Film. Das wirkt noch nicht rund, das wirkt wie ein Erstlingswerk. Trotzdem ist es diese komplette Symbolik, wie da Gefahrenrollen umgetauscht werden. Einfach der komplette feministische Aspekt ist großartig in dem Film. Und das sind zwei verschiedene Dimensionen, die ich getrennt machen kann, die ich diskutieren kann und wo ich meine Argumente darlegen kann. Und zugleich könnte zum Beispiel jetzt du hingehen und sagen so, nein, ich habe Unrecht, sondern vielleicht wirkt der Film auf mich im ersten Moment irgendwie holprig, aber wenn du mir jetzt darlegst, aus den und den und den Gründen war die Szenenfolge so wie angeordnet, wie sie in dem Film war und das hatte alles seinen Sinn, dann kann ich am Ende sagen so, hey, ja, klar, der Jan hat recht, ich habe mich geirrt. In dieser Dimension ist der Film doch besser, als ich dachte.
Das klingt gerade wieder ein bisschen nach Intention unterstellen, was wir vorhin hatten.
Nein.
Und ja, ich weiß, dass es nicht gemeint war.
Es ist eine Interpretation und ich sage, du legst, auch du legst jedes Mal so eine Skala an, wenn du irgendwas interpretierst, weil
ja, na sicher,
du kannst es nicht ohne. Ohne ist es nicht möglich.
Aber ich denke, das kam halt schon wieder so rüber, warum muss denn immer jemand Unrecht haben? Das ist für mich so die Frage. Weißt du, ich muss dich nicht überzeugen. Diese ganzen Streits und Diskussionen über Kunst wären so viel angenehmer, wenn wir einfach sagen würden, jeder hat seine Meinung, nicht, ich habe die Wahrheit besser geschaut als du.
Darum geht es doch gar nicht. Nein, es geht doch darum, ich verstehe in dem Moment halt nicht mehr, warum wir denn überhaupt darüber reden sollten, sondern für mich ist das dann immer nur noch so, dann gucken wir den beiden Film, ja, hat er dir gefallen? Ja, und dir? Ja, nicht so. Okay. Gehen, schütteln wir uns die Hand und gehen auseinander.
Das habe ich vorhin versucht zu sagen, weil deine Interpretation mir natürlich sehr viel mitgibt. Und das ist genau das, was du auch sagst eigentlich. Nur, dass du daraus noch was ableitest, was ich nicht sehe. Also wo ist da...
Ja, in dem Moment,
fällt wo ich, einmal die Objektivität raus?
Ja, genau. In dem Moment, wo ich dir zuhöre, deine Argumente verstehe und dadurch meine Sichtweise auf den Film verändere, habe ich... Also in dem Moment einfach... Objektivität ist jedes Mal da, wenn Menschen sich über etwas verständigen können. Ja? Was zum Beispiel, was nicht objektiv möglich ist, ist zu sagen, schmeckt dir Pizza gut oder schlecht? So, weil das ist ein rein qualitatives Gefühl. Das kannst du niemandem klar machen, ob es jetzt, also ich finde Pizza total geil. Mir ist, was weiß ich, die Kombination aus salzig und saftig oder so ist genau das Richtige für mich.
Ja, also krass, schon machst du es, oder? Also du gibst natürlich auch Gründe an.
Ja, ja.
Und dann kannst du mir sagen, ja, vielleicht ist es einfach spannend, wenn du darauf achtest. Also ist vielleicht nicht das beste Beispiel. Und so kannst du dich sagen, okay, Fanta Mango ist objektiv ein gutes Getränk. So, weißt du, da stimme ich dir ja zu.
Nein, eben nicht. Sondern das ist, dann ist es ja nur noch, also das ist das, was ich sage ja auch mit dem Viewing Pleasure. Also ich, natürlich kann ich sagen, ich hatte bei dem Film einen unglaublichen Spaß. Und das, dieses rein auf meine Emotionale, das Nelson Goodman sagt das, nennt das irgendwie in Bezug auf Kunst, die Prickeltauchtheorie. Ich tauche in ein Kunstwerk ein und werte dann seine Güte danach gehend, wie stark es prickelt. So, darüber macht er sich halt lustig an einer Stelle. Und so kannst du natürlich Filme betrachten, aber das kannst du dann niemandem mehr klar machen. Da kannst du dann nicht mehr hingehen und das argumentativ darlegen. Während wenn ich sage so, boah, so ein Vertigo-Effekt, der ist total geil, weil du musst die Kamera auf das Objekt zufahren, gleichzeitig rauszoomen und dann hast du diesen Effekt, dass der Vordergrund auf dich zurückt und der Hintergrund weiter wegrückt und das macht so ein total stranges Bild.
Das ist für mich super nah. Entschuldigung, das ist für mich fast das Gleiche. Das ist super nah damit verwandt. Es prickelt. So, du hast den Vertigo-Effekt, es hat bei dir funktioniert. Und ob du Gründe dafür hast, ist ja erstmal egal. Ich kann dich danach fragen, wenn sie mich interessieren.
Ja, jetzt haben wir es genagelt, weil genau das ist für mich der Unterschied. So, es ist die Gründe sind für mich das eigentlich Wichtige. Habe ich auch irgendwie schon tausendmal drüber geredet. Ich finde es auch so bei Podcasts relativ unspektakulär, wenn Leute hingehen und sagen, ja, mir hat der Film gefallen oder der Film hat mir nichts, egal, der ja. Film hat mir nichts gegeben. So, das sind so Sachen oder ich habe XY gefühlt bei dem Film oder der Film konnte dieses Gefühl bei mir nicht evozieren. Das sind so Sachen. Das sind so Gespräche, die finde ich immer total unfruchtbar, weil das ist eben reiner Subjektivismus. So, ob jetzt The Shape of Water mich zu Tränen rührt oder vollkommen kalt lässt, das ist halt bei jedem Menschen anders. Und deswegen finde ich diese Art von Interpretation immer total langweilig. Und wenn ein Podcast in die Richtung geht, habe ich immer sehr, sehr große Probleme. Aber wenn jetzt jemand hingeht und sagt so, hey, ich kann dir aus den und den Gründen darlegen, warum ich die Szene so, so, so geil finde, das ist eben der Moment, wo es dann aufhört, rein subjektiv zu sein, wo ich aufhöre, nur noch über mich und meine Gefühle zu sprechen, sondern anfange, Gründe zu liefern, warum der Film etwas gut gemacht hat. Und in dem Moment, also das ist quasi meine Verwendung dieser Worte. In dem Moment verlasse ich eben das Subjektive und gehe über in etwas Objektives. Weil wenn ich anfange, dir Gründe zu liefern, dann wird es spannend, dann kannst du verstehen, warum ich den Film gut finde und kannst es nachvollziehen. Und das ist okay. Eben genau die Basis, warum ich sage, das ist ein objektiv guter Film, weil ich dir 2 Millionen Gründe liefern kann, dass es ein guter Film ist. Und Transformers ist objektiv ein schlechter Film, weil ich dir 2 Millionen Gründe liefern kann, warum es ein schlechter Film ist. Und ich behaupte, dass es niemand 2 Millionen Gründe liefern könnte, mir zu sagen, dass Transformers ein guter Film ist.
Oh, das tun Leute. Das ist, es gibt Leute, die sehen das als absolutes Autorenmeisterwerk und haben da 2000 Gründe. Und vielleicht ist das genau der Schnittpunkt. Warum kann es nicht Gründe geben, die entweder die Leute nicht richtig verbalisieren können, das ist eine Sache, oder es lassen, oder die du nicht verstehst? Warum kann es nicht Gründe geben, die dir nicht zugänglich sind? Du bist doch nicht das Maß aller Dinge, was die Gründe angeht, das Verständnis von allen Leuten auf der Welt. Also es ist ja nicht so, dass es immer so harmonisch läuft wie bei uns beiden, weißt du? Es gibt ja genug Leute, die legen einfach ganz andere Gründe und ganz andere Maßstäbe an. Und ich sehe, das bedeutet denen nicht nur was, sondern es kommt auch noch danach das Komma, weil das ist ja das, wofür dich die Objektivität anfängt. Und da kommen auch Sachen, die funktionieren für die Leute irgendwie, dann kann ich das denen auch lassen. Da muss ich doch nicht sagen, die haben Unrecht und ich habe wiederum die Wahrheit besser geschaut.
Es kommt drauf an halt. Also ich hast jetzt geschickte rhetorische Tricks verwendet, um mich in wieder eine erkenntnistheoretische Ecke zu drängen, in die ich nicht rein will.
Es sollten keine Tricks sein.
Es geht nicht darum, dass ich jetzt hier von einer absoluten Wahrheit glaube, die existiert. Das ist sehr, sehr, sehr viel komplizierter, als jetzt hinzugehen und zu sagen, ich kann beurteilen, ob ein Film gut oder schlecht ist. Sondern ich wäre ja immer noch bereit, zu sagen, okay, Transformers-Fan Hank hat mir klargemacht, dass Transformers gut ist, weil die Action gut ist, was weiß ich. Und wenn er mir da gute Argumente liefert, dann kann ich das immer noch nachvollziehen. Es gibt so ich hab's vergessen, irgendeiner der YouTube-Kanäle, die ich gerne gucke, gab's mal so ein Video, wo sie halt irgendwie mal gezeigt haben, dass Michael Bay auch durchaus seine Verdienste hat.
Das ist Lindsay Ellis, die macht Filmtheorie anhand von Transformers. Meinst du die?
Nee, die kenne ich nicht. Okay. Aber es klingt super spannend. Da muss ich bitte einen Link haben.
Schicke ich dir und sollten vielleicht auch irgendwie verteilen. Das ist genau das. Und auf einmal verstehe ich das vielleicht natürlich besser und sage, es sind nicht meine Gründe, aber es ist okay, aber das sagt er nicht.
Aber das ist, ich glaube, da haben wir dann halt schon wieder ein anderes Vokabular, das wir ranlegen. In dem Video, was ich meine, da ging es halt zum Beispiel darum, wie Michael Bay einfach zum Beispiel diesen aus der Action-Sequenz in eine Zeitlupe gehen und dann wieder das Bild schnell abspulen, wie er, also klar, irgendwie wahrscheinlich ursprünglich kommt es irgendwie aus Matrix, aber er hat das irgendwie groß gemacht. So. Das ist so ein Aspekt, den du heute in jedem Action-Blockbuster findest und der quasi auf Michael Bay gewachsen ist. Oder dass er halt zum Beispiel mit, dass er diese kompletten ganzen CGI-Gewitter aus seinem Kopf heraus drehen kann. Das heißt, er kann da mit seiner Kamera durch die Sets fahren, das Actiongewitter losbrechen lassen, weil er schon die ganze Zeit im Kopf sieht, wo dann am Ende welches CGI-Wesen in der Post rein editiert wird. So dass er das einmal komplett durchgeplant hat. Ja, wo war ich? Genau, das ist, ich glaube, unser Problem liegt hier, dass wir verschiedene Vokabulare jetzt ranlegen. Für mich ist das eben dieses der Dimension. Und mir kann dann jemand verständlich machen, warum Transformers in dieser Dimension ein guter Film ist. Aber ich kann halt auf der anderen Seite, wenn ich das halt akzeptiere, dann möchte ich auch für mich in Anspruch nehmen, dass ich hingehen kann und jemanden erklären, dass halt dieser Film übelst sexistisch ist und dass es halt unter aller Sau ist und ihm anhand von Szenenanalysen darlegen, wie wirklich, wirklich schlimm das Frauenbild von Transformers ist und er in dieser Dimension halt wirklich unter aller Sau ist. Und wenn da dann jetzt jemand hingeht und sagt, das sehe ich anders, da bin ich halt der Meinung, da kann er keine guten Argumente mir darlegen. So, oder, das ist auch schon wieder, das klingt so arrogant, so meine ich es
ja, gar nicht. Also.
Sondern ich meine, die Argumente, sagen wir so, theoretisch wäre es vielleicht möglich, ich habe es nur noch nicht gehört. So die Argumente, die dann immer kommen, so ist ja alles nicht so schlimm und ist doch geil, wie Megan Fox sich da auf Autos regelt oder sowas. So, aber das sind eben keine guten Argumente, sondern das sind letztlich dann wieder Argumente, die auf die subjektiven Gefühle der einzelnen Personen evozieren und nicht irgendwie versuchen, zwischen uns ein Verständnis herzustellen, warum ein begründetes, warum das jetzt warum das jetzt dennoch gut ist, wie da Frauen dargestellt
werden. So, stopp. Und genau da sind wir. Ich will genau in diese Arroganzrichtung. Warum glaubst du, dass du das kannst? Warum glaubst du, dass du darüber urteilen kannst, was gute Argumente sind und was nicht?
Ja, nein, ich sage erstmals, jemand muss Argumente bringen. Und wenn jemand sagt, ich find's gut und ich fühle das, dann ist es für mich eben kein Argument. Jetzt sagen wir doch mal, gehen wir doch mal zurück zu, ich glaube, an dem Film können wir es halt machen, weil wir da so eine verschiedene Auffassung haben bei Roadhouse. Wenn ich jetzt sage, ich finde, ein Film sollte mir eine gewisse Erwartung darlegen, wie auf welchem Gewaltniveau er spielt, Das heißt, wenn der Film 90 Minuten lang mir immer wieder zeigt, so, oh Mann, hier hauen sich Leute in die Fresse, aber es passiert nichts Schlimmes. Es wird halt Gewalt sehr, sehr krass verharmlost in dem Film. Und das ist für mich jetzt erstmal nichts Negatives, sondern ich finde, das kann man halt aus Spaß schon machen. Aber wenn dann nach 90 Minuten dieses Niveaus auf einmal jemanden der Kehlkopf rausgerissen wird und es eben nicht mehr die Gewalt nichts mehr Comichaftes hat, sondern plötzlich halt so hyperrealistisch wird, dann ist es ein Bruch in der Narration, wie der Film Gewalt darstellt. Und das sehe ich als schlecht an. Und jetzt leg du mir doch mal da, warum das gut ist.
Also erstens muss ich das nicht. Zweitens finde ich, also kann ich, ich weiß, was du meinst. So. Ich könnte aber, wenn ich wollte, also ich könnte mir da Gründe für überlegen und ich muss sie mir nicht ausdenken, wenn ich sie nicht habe. Ich finde zum Beispiel, dass es gerade auch durch seinen Schockmoment lebt, dass es vielleicht auch eine natürliche Steigerung ist, weil in dem Film immer mehr Gewalt vorkommt. Und manchmal hat ja auch, weißt du, das ist genau der Punkt, der Regelbruch hat ja auch was Reizvolles.
Ja.
Ich meine, vorhin hast du ganz oft gesagt, der Film ist gut, weil er sich irgendwie daran hält, weil er das Pacing hat, das wir kennen. Aber das muss ja gar nicht sein.
Nein, also klar, also genau das kannst du, also ich bin auch niemand, der nur Regeln abfeiert, sondern der Regelbruch und vor allen Dingen der gezielte Regelbruch sind etwas sehr, sehr Schönes. Aber du hast es eben schon wieder gemacht. Also du hast halt mir Argumente geliefert und ich sage halt, wenn du diese Argumente mir gut darlegst und ich sie nachvollziehen kann, dann haben wir doch schon wieder eine Objektivität hergestellt.
Die Argumente waren erfunden und ich sehe noch keine Objektivität. Also jetzt gehst du doch nicht hin und gibst ihm 2,5 Sterne, oder? Das ist doch
Wahnsinn. Nein. Deswegen meine ich ja, es ist halt schwer, jetzt mit dir zu diskutieren, wenn du dich nie auf was Konkretes einlässt. Du sagst halt immer, man könnte, es wäre möglich, unter Umständen hat das schon mal jemand gemacht. Aber deswegen sage ich ja, dann gib mir doch mal ein konkretes Beispiel. Weil ich bin halt der Meinung, ich stimme dir in allen Punkten zu. Ja, das könnte man tun. Aber dann muss man es halt auch tun. Und dann bin ich auch bereit, meine Meinung zu ändern. Das ist eben der Punkt. Wenn mir jemand darlegt, warum Film XY gut ist, aus welchen Gründen auch immer, und diese Argumente gut sind, dann klammer ich mich eben nicht an mein subjektives Gefühl fest, nee, aber ich fand den Film scheiße, sondern dann sage ich so, hey, das sind verdammt gute Argumente.
Und warum glaubst du, dass das subjektive Gefühl nicht nur unterlegen, sondern auch unabänderbar ist? Also wenn wir hier reden und du sagst mir,
Das sage ich ja eben nicht, das heißt, unterstellst du mir jetzt schon wieder.
Ja, aber es klang gerade so.
Nein, ich sage, es ändert sich ständig, wenn du mir gute Argumente darlegst. Nur wenn ich halt sage, ja, das kannst du ja gerne so sehen, nur ich sehe das halt anders und das ist eben, und es gibt keine Wahrheit, so, das ist halt so eine, das ist halt einfach nur so ein Fassadenargument. Weil in dem Moment, wenn du halt immer anfangen, darüber zu reden, warum etwas so ist, dann stellen wir eben diese Objektivität wieder zwischen uns her, weil wir dann anfangen können, uns zu verständigen. Und vielleicht werden wir es auch nicht. Vielleicht komme ich auch mit Transformers Hank nie auf einen grünen Zweig, weil wir halt da verschiedene Meinungen haben. So. Aber die Chance besteht halt in dem Moment, wenn wir drüber reden und uns darlegen, warum ein Film gut ist. Und dann ist es in dem Moment schon nicht mehr subjektiv, sondern subjektiv ist es immer nur dann, wenn ich halt sage, ich finde den Film gut und das überhaupt nicht argumentativ darlegen kann.
Weißt du, vielleicht haben wir wirklich ein Vokabularproblem. Ich will nicht dieses Wort des Intersubjektivismus beschwören oder so, aber ich würde nicht sagen, es ist immer, wenn zwei Menschen sich irgendwie unterhalten und sich verständigen, dass es dann schon Objektivität gibt. Also, ich glaube, auch Gründe sind ja am Ende ganz häufig Geschmackssache. Und nur wenn ich jetzt im Gespräch doch keinen Zugang zu den Gründen des anderen finde, ist ja deshalb nicht mehr oder weniger Objektivität da. Also das würde ich so nicht formulieren. Und vielleicht die Gründe des Gegenübers nicht verstehe. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja.
Also auch gerade so was Bewertungssysteme angeht, was für uns wichtig ist, was für uns nicht wichtig ist, das mit der Rolle von Frauen war vorhin ein Beispiel, das finde ich auch wichtig, aber ich habe zum Beispiel einen Bekannten, der ist selber Musiker, der achtet viel stärker als irgendjemand sonst auf die Soundtracks, ja, oder keine Ahnung. Ha, ich weiß. Ich bin farbenblind zum Beispiel. Bin ich jetzt ein schlechterer Interpret und Kritiker? Kann ich nicht mitreden?
In dieser einen Dimension wirst du keine gute Interpretation liefern können. Also wenn du halt sagen wirst jetzt, okay, wie, ich weiß nicht, in welcher Dimension jetzt sich jetzt deine Farbenblindheit abspielt.
Rot-grün, also wirklich nichts Schlimmes, das, was jeder 20. Mann hat oder so.
Wenn wir jetzt analysieren wollen, wie die Symbolik von grün in Vertigo ist, wird das jetzt wahrscheinlich nicht deine stärkste Argumentation sein.
Nein, aber ich kann genauso den Kontrast hochdrehen, habe dann einen etwas anderen Film erlebt, aber kann daraus auch was ziehen, kann auch sagen. Also ich finde gerade ein Film wie Vertigo, so eklig er inhaltlich auch sein mag, lebt super von seinem Rot-Grün-Spiel. Ja, das ist das Stärkste daran. Mhm.
Das habe ich jetzt das Argument nicht verstanden.
Was denn?
Wie ich ja sagte, also klar, wenn ich was weiß ich, wenn ich jetzt Rot-Grün nicht unterscheiden kann und ein Film darauf eine Symbolik aufbaut, dann kann ich ihn in diesem Aspekt nicht gut interpretieren. Oder wenn ich halt besonders gut mich mit Musik auskenne und darlegen kann, warum ein Film ein musikalisches Thema besonders gut durchzieht. Also zum Beispiel, es gibt so von, was ich total geil fand, als ich es gesehen habe, vom Nerdwriter, so eine Analyse der Musik in Die Gefährten, wo er halt zeigt, wie dieses Thema der Gefährten sich in der ersten Hälfte des Films immer weiter aufbaut, je größer die Gemeinschaft wird, dann in dem Moment, wo die Gemeinschaft vollendet ist, komplett zusammengekommen ist, einmal das komplette Orchester das Leitthema aufspielt und danach, wenn die Gemeinschaft wieder beginnt zu zerbrechen, sich immer mehr Disharmonien in die Melodie hineinspielen. Das war etwas, was ich nie verstanden habe, weil ich bin musikalisch ist absolut mein blinder Fleck. Ich habe keinen Sinn dafür. Das hätte ich mir nie darlegen können und hätte nie sagen können, oh Mann, also da war ich tatsächlich rein subjektiv, hab gesagt, ja, die Musik vom Herr der Ringe, die finde ich gut. Aber nicht, weil das ist was gut. Aber in dem Moment, wo ich halt mir dieses Film-Essay angeguckt habe und der mir eben komplett interpretiert, wie viel Aussagekraft in dieser Musik steckt, da kann ich doch jetzt, obwohl ich selbst nicht zu diesem Urteil in der Lage war, sagen so, hey, das hat der Film gut gemacht. In dem Moment haben wir doch Objektivität hergestellt. Da hat er mir doch Argumente geliefert, die mich überzeugen konnten.
Also erstmal, ja, das Objektive daran finde ich aber ist weiterhin die Beschreibungsebene. Du kannst sagen, du kannst es ja beschreiben, du kannst es jedem aufzeigen, jeder kann sofort nachprüfen. Das ist ja das Ding, was so an der Objektivität gewünscht ist. Ne? Jeder kann gucken, in der Szene ist die Musik so und der danach ist die Musik so. Aber macht es das für dich zum besseren Film? Weil wie du selber sagst, bist du musikalisch vielleicht nicht so interessiert, ist dein blinder Fleck und es interessiert dich gar nicht. Auch beim nächsten Ansehen kriegst du es vielleicht gar nicht mit. Das ist vielleicht wie eine Farbenblindheit, weißt du? Dadurch ändert sich doch dein Erleben und dein Empfinden nicht und du würdest auch nicht sagen, ist das größere Kunstwerk oder nicht. Also nur weil ich sagen kann, dass vielleicht irgendein Barockgedicht, dass sich da alles auf alles reimt, weißt du, und es ist formal super schön und trotzdem interessiert mich nicht, was da steht. Dann sage ich doch nicht, das ist ein großes Kunstwerk.
Ich glaube, genau da ist der Unterschied zwischen uns beiden, weil ich sage, doch, genau das ist der Punkt. Ich kann es, also mir persönlich, das ist eben dieses, was ich sage, so meinem subjektiven Empfinden nach reizt mich das nicht. Keine Ahnung, es gibt halt, also zum Beispiel jetzt ein Film, der letztes Jahr total abgefeiert wurde, hier war Silence von Scorsese und ich hat mich komplett kalt gelassen, weil ich halt die Meinung vertreten habe, so, man kann diese Geschichte erzählen, aber gerade der Kontext, in der Scorsese sie reingepackt hat, nämlich, dass da Christen nach Japan gehen, versuchen, dieses Land zu kolonialisieren mit ihrem Christentum und es halt schief geht und dann Scorsese uns die Japaner die ganze Zeit irgendwie als die Bösen und die Christen als die Leidenden darstellte, das hat mich halt so sehr genervt, dass es mir persönlich subjektiv nichts gegeben hat. Ich glaube, ich habe dem auch eine schlechte Note gegeben, wenn ich das so betrachte, ist es wahrscheinlich falsch. Der Punkt ist halt, in dem Moment, wenn jetzt jemand mir hingeht und mir diesen Film interpretiert, analysiert und zeigt so, ja, ich habe viele Podcasts gehört, haben mir dargelegt, wie spannend diese Dimension der inneren Zerrissenheit der Gläubigen hier ist oder wie stark es darum geht, ob das denn überhaupt noch rational oder ob das überhaupt noch sinnvoll ist, wie weit die ihrem Glauben anhängen und ob das nicht eher die spannende Dimension des Films ist. Dass ich halt in dem Moment sage, okay, als ich den Film gesehen habe, habe ich das nicht verstanden und nicht so interpretiert und deswegen habe ich dem Film auch eine schlechte Note gegeben, aber jetzt habe ich diese Argumente gehört. Und ich finde den Film immer noch persönlich kacke, aber ich kann trotzdem jetzt verstehen, warum das eine gute Dimension von dem Film ist. Und das ist eben dieses Moment der Objektivität. Und das ist, glaube ich, da, wo ich auch den Unterschied mache. Ein Film hier im Fallopery, den ich hatte, war Enter the Void, wo Nenad für den Film schwärmt und mir dargelegt hat, was der Film alles geil macht. Und ich dann am Ende auch war, ich mag den Film nicht. Ich mochte das Frauenbild in dem Film wieder nicht. Ich mochte den Film nicht, dass er mir einmal alles vorgekaut hat und ich über nichts nachdenken musste, sondern der Film mir immer jederzeit gesagt hat, wie ich ihn zu interpretieren habe. Und das waren auch Punkte, die ich kritisiert habe und wo er auch quasi Abzüge gibt. Und trotzdem waren diese ganzen, Nenad mir lobend darlegen konnte, habe ich am Ende verstanden. So, ja, das ist ein Film, der auch wieder, was du eben vorhin sagtest, der so viele Regeln bricht, dass er dadurch eine gewisse Qualität wieder hat. Und das kann ich dann anerkennen, auch wenn ich jetzt persönlich nicht die große Liebe fühle. Und das ist für mich eben dieser Spaltung zwischen objektiv und subjektiv, wo ich halt in dem Moment, wo mir jemand in einem guten Argument, und wegen mir sind es eben die messbaren Dinge, vielleicht all die Sachen, die man in Filmen darlegt, die mir Enter the Void gezeigt hat, die mir vorher noch kein anderer Film gezeigt hat, die kann ich alle aufzählen. Vielleicht reicht es mir auch schon, das allein als Objektivität darzustellen. Das finde ich eh die spannendere Dimension von Filmen. Wir könnten auch noch mal dann ganz anders rangehen und überlegen, was denn überhaupt eine Interpretation ist und wie du eine Interpretation machst. Denn ich würde ja sagen, du baust sie auch eh immer auf diesen ganzen feststellbaren, empirischen Eindrücken auf. Und deswegen sind die natürlich ja so wichtig. Ich habe schon wieder so viel gelabert. Hast du denn verstanden, worauf ich hinaus wollte? Ich glaube, darin ist der Unterschied, dass du
ungefähr, ja.
Dass du sagst so, du hörst dir diese Argumente an, aber letztlich macht es für dich dadurch keinen besseren Film. Und für mich ist genau das der Punkt, wo ich sage so, wenn ich jemanden mir gute Argumente darlegt und ich die nachvollziehen kann, dann kann ich auch nachvollziehen, warum das ein guter Film ist, selbst wenn ich das persönlich nicht so empfunden habe.
Ich glaube, wir haben uns wieder leicht missverstanden. Ich mache genau das Gleiche. Also, wenn du mir gute Gründe darlegst, dass der Film doch gut ist, dann ändert das mein Empfinden von dem Film teilweise erheblich. Und ich würde auch mit meiner Bewertung rauf oder runter gehen und sagen, das ist ein guter Film, das ist ein schlechter Film. Und wirklich alles über den Haufen werfen, wenn nur die Argumente gut sind. Was ich sage ist, dass immer, wenn wir hier dieses Wort gut benutzen, dann ist das nicht objektiv. Also nur, weil deine Gründe in mir resonieren und ich die teile, dann ist noch keine Objektivität hergestellt. Und ich finde dabei gerade interessant, wie du mit Regelbrüchen umgehst. Weißt du, du hast Enter the Void zum Beispiel genannt. Es gibt ja alles mögliche. Also ich kann mir wirklich kein filmisches Element vorstellen, das nicht in irgendeinem Kontext gewollt oder cool sein kann. Weißt du, das kann das ins Bild ragende Mikro sein. Das kann, ich weiß nicht, bei Crooklyn, einem meiner Lieblings-Spike Lee-Filme, ist ein ganzer Teil, hat so ein gestauchtes Bild, das so zusammengeschoben ist. Weißt du, als wenn man 16:9 Film auf 4:3 sieht und so. Und das sieht natürlich scheiße aus, aber ich finde, es drückt was aus und es funktioniert da super. Und ich meine, wir hatten, den letzten Star Wars Film anging, hatten wir die Diskussion über Plotlöcher. Viele Leute sehen irgendwo ein Plotloch und andere wieder gar nicht, weißt du? Und das kann man ja immer weiter treiben. Es gibt solche Filme, wo ja auch gerne mal die Leute schweigen und sagen, den kann man nicht bewerten. Ich weiß nicht, Eraserhead ein bisschen geht in die Richtung. Ich möchte noch ein Beispiel aus der Kunst bringen, dann verstehst du genau, was ich meine, ne? Mir fällt der Name davon nicht mehr ein, ich weiß auch den Künstler nicht mehr, aber ich habe das mal gesehen, das hing da so eine große weiße Leinwand und da stand drunter der Titel des Kunstwerks weißes Kreuz auf weißem Grund oder weißer Rabe auf weißem Grund oder so, weißt du, was ich meine? Und da war nichts drauf, das war eine leere Leinwand. Und da ist selbst, da endet die Ebene der Beschreibung. Du kannst nicht sagen, da ist der Pinselstrich gut, da ist dies und das, weißt du? Aber die Leute standen davor stundenlang, das hat was mit denen gemacht, die haben den Raben gesucht. Oder was auch immer. Und das löst Irritation aus, oder Faszination, andere Gefühle, vielleicht auch manchmal nur Verdutzung. Manche Leute sind da angewidert wieder rausgegangen und haben gesagt, das ist keine Kunst. Und ich finde, das ist das perfekte Beispiel, da kannst du keine anderen Maßstäbe mehr anlegen, als zu sagen, was resoniert da in mir? Was hat es mit mir gemacht?
Nein, natürlich. Das ist aber doch jetzt eine super naive Interpretation von Kunst. Entschuldigung, tut mir leid, aber es gibt ganze Bücher darüber, wie solche Bilder funktionieren. Also es gibt einfach, da muss ich wieder zu Nelson Goodman zurückkehren, Sprachen der Kunst, wo er ganz explizit darlegt, wie denn eben das funktioniert, wie wir solche Bezugnahmen aufbauen. In dem Moment wird natürlich die Bezugnahme durch das Label weißer Rabe auf weißem Grund aufgemacht. Das heißt, hier findet eine Denotation statt auf diese weiße Leinwand, und diese weiße Leinwand beginnt eben durch das Label etwas zu exemplifizieren. Und in dem Moment wurde es halt in einen Symbolkontext gesetzt. Das heißt, du kannst halt hier super beschreiben, was es ist. Und das ist eben das, was ich meine. Ich finde es total langweilig hinzugehen, so was für Gefühle das in dir ausgeregt hat. Aber in dem Moment, wo ich halt hingehe und sage, so, hey, dieses Label, weißer Rabe aus weißem Grund, hat aus dieser leeren Leinwand ein Kunstwerk gemacht, weil es eben in dem Moment dazu geführt hat, dass wir da eine buchstäbliche Bezugnahme machen, die uns dann wieder zu einer metaphorischen Bezugnahme führt und eben daraus die Interpretation resultiert. In dem Moment wird es spannend, und in dem Moment kann ich eben wieder Argumente darlegen. Ja, das ist letztlich immer der Unterschied zwischen unserer Sichtweise. Das ist in dem Moment, finde ich halt, sobald ich anfangen kann, darüber zu reden, hört es auf, für mich subjektiv zu sein. Und in dem Moment kann ich mir jemand darlegen, das ist ein gutes Kunstwerk aus Grund A, B, C.
Natürlich, so, ne, erforsche deine Gefühle, du kannst immer gucken, was macht das. Natürlich kennst du die ganze Kunsttheorie und weißt, wie sowas funktioniert, und kannst natürlich auch diese Gründe darlegen, aber damit lockst du ja niemanden hinterm Ofen hervor. Mindestens die Hälfte der anderen Kritiker, der anderen Anseher wird dir einen Vogel zeigen, einen weißen Raben.
Ja, aber in dem Moment, wenn sie mir nur einen Vogel zeigen, in dem Moment haben sie halt verloren, weil dann haben sie keine.
Warum?
Haben sie,
also
weil sie dann nicht das bessere Argument gebracht haben. Dann müssen sie mir sagen, warum sie mir einen Vogel zeigen. Und wenn sie mir sagen, warum sie mir einen Vogel zeigen, und dann sage ich, ja, okay, da hast du mich wieder mit überzeugt, dann haben sie mir wieder das bessere Argument gezeigt. Aber es geht halt immer, in dem Moment musst du halt über deine eigene Gefühlswelt hinaustreten und anfangen, mir Gründe darzulegen, warum du etwas so empfindest.
Ich sage ja gar nicht, dass ich nicht über meine Gefühle hinausgehe. Es ist genau das. Ich kann die auch Jahrtausende lang tot analysieren. Aber trotzdem habe ich dich jetzt mit dem weißen Raben genau da, wo ich hin wollte.
Ja,
wo? Du stehst da und sagst, es ist ein Kunstwerk, und jemand anders steht vor dir, vor diesem weißen Raben, und möchte dich davon überzeugen, dass es kein Kunstwerk und völliger Unsinn ist. Und genau da sind wir. Und
ja, dann sag mir mal, warum.
Genau, dieser Typ wird dir zum Beispiel sagen, weißt du, er hat seine Gründe, und genau darum geht's, dass es natürlich, dass da keine Arbeit, keine Mühe hintersteckt, dass es nur zu Irritation ist, dass Irritation immer beleidigend ist, weißt du, dass er sowas gar nicht möchte und nicht akzeptiert. Und genau das sind vielleicht keine schlechten Gründe an sich, sondern sie sind dir nicht zugänglich. Da bist du wieder ganz in dir. Und ich glaube nicht, dass es nur um die innere Gefühlswelt geht, sondern auch darum, wie wir Argumente beurteilen. Das ist das, was ich eben genauso sagen wollte. Nur weil dir dessen Argumente nicht zugänglich sind, sind sie ja nicht weniger
aber
rational.
Das ist jetzt eine Unterstellung, dass sie mir nicht zugänglich sind. Ich sage ja, wenn
Es war jetzt irgendein Beispiel, also du kannst.
Ja, aber das ist ja genau der Punkt, wo du immer ausweichst. Das ist immer der Punkt, wenn ich sage, ich sage immer so, nein, so bin ich halt nicht, sondern wenn Person XY mir darlegt, das und das ist gut oder schlecht daran, und ich sage, ja, ich kann das nachvollziehen, dann ist Objektivität hergestellt. Und in dem Moment gehst du nur mal, ja, das war ja nur ein Beispiel, aber eigentlich werde ich dir jetzt schon noch ein Beispiel bringen, wo du das nicht kannst. Also,
ja, und mir passiert, weißt du, mir passiert das Gleiche. Du weichst auch immer aus. Du sagst mal, ja, ich lasse mich dann überzeugen.
Ja, aber das stimmt ja.
So ist, wenn das wirklich so ist, dann musst du ja jedem Film der Welt 5 Sterne geben,
nein,
weil sich immer jemand findet, der da gute Argumente für hat. Und jetzt ist meine Frage, wie kommst du dann dazu, die Argumente zu unterscheiden?
Ah, okay, das ist die eigentlich spannende Frage, weil eben das
mit dem scheiß Raben. Also das ist, wie kannst du gute Argumente von schlechten unterscheiden und gestehst nicht vielleicht jemand anderem zu, dass er andere Maßstäbe an seine Argumente hat, weil ich glaube, wir sind da wieder bei diesem Koryphäen-Argument von vorhin. Wenn du immer nur sagst, es ist der beste Kritiker, der beste Beurteiler,
es ist erstmal nicht der
Filme gesehen hat.
Es ist nicht die einzelne Person, sondern es ist aus einem Diskurs heraus, genau, aus einem Diskurs heraus entsteht da eben ein Kontext, in dem ich das interpretieren muss. Und wie ich schon sagte, ich werde nie da irgendwie, es ist keine Mathematik. Ich werde nie eine Skala hinlegen können und sagen, in dem kann ich jedes Kunstwerk einordnen. Aber ich kann trotzdem hingehen und sagen, mit meinem Feind des weißen Raben könnte ich ja trotzdem hingehen so und sagen, okay, können wir uns denn darauf einigen, dass es ein provokatives Kunstwerk ist, und dann darüber diskutieren, ob unter dem Gesichtspunkt der Provokation dieses Kunstwerk sehr gut funktioniert.
Und wenn der dir sagt, der Gesichtspunkt der Provokation ist ihm egal für ein Kunstwerk?
Ja, dann ist eben, wir sind wieder bei dem gleichen Argument wie bei der Musik im Film so. Dann ist das eben etwas, was er nicht beurteilen kann. Also weißt du, das ist klar, wenn ich halt hingehe und mich einem Diskurs verweigere, dann kann ich auch nicht sagen, ich habe recht. Sondern wenn ich halt sage, wenn ich hingehe, ich möchte mit dir über die Viereckigkeit von diesem blauen Viereck reden und du weigerst dich, über die Viereckigkeit zu reden, sondern nur willst nur über das Blaue reden, dann hast du nicht das bessere Argument. Sondern in dem Moment musst du halt schon anfangen und mir darlegen, warum die Viereckigkeit von dem Viereck nicht so gut ist wie die Viereckigkeit von einem Rechteck. Und wenn du da halt es schaffst, also wenn ich jetzt halt mit dem Kunden, wenn er jetzt sagt so, nee, das Bild provoziert nicht. Und also das ist es ja, du kannst ja auch hingehen, so ein abstraktes Bild, ist mir auch schon passiert, in Museen ein abstraktes Bild gesehen, was mir halt nichts gegeben hat. Und da könnte er halt jetzt wieder einen Dreh- und Angelpunkt finden und sagen, dass das unter dem Aspekt der Provokation dieses Bild eben scheitert und es irgendwie am Ende langweilig ist. Lass mich einen Kompromiss machen. Ja. Ich glaube, ich kann dir zugestehen, dass es mir nicht immer mit jedem Menschen auf der Welt möglich sein wird, in jeder Dimension eines Kunstwerks einen Konsens herzustellen. Und in dem Sinne gibt es auf jeden Fall da eine subjektive Variante von Interpretation, die wir letztlich nie erreichen werden. Aber, also wo wir keine Objektivität herstellen können. Aber ich glaube halt, dass wir in sehr vielen anderen Dimensionen von Kunstwerken diese ich mit jedem, mit dem ich darüber reden kann, am Ende auf einen grünen Klee kommen werde. So.
Also erstens finde ich das sehr bemerkenswert. Zweitens glaube ich erstmal nicht, dass immer der aufhört zu reden, das schlechtere Argument hat. Weißt du, ich kann genauso sagen, ich weiß nicht, wir haben Adams Äpfel geguckt für den letzten Podcast. Ich sage dann, okay, in einem Film, den ich mag, kann ich nicht akzeptieren, dass jemand am Ende seinen Vergewaltiger heiratet. So, egal wie das dargestellt ist und ob die Person, ob dann da lustige Tennis-Outfits getragen werden, das als Komödie markiert ist. Weißt du, was ich meine? Und da höre ich auf zu reden. Vielleicht lasse ich da auch einfach nicht mehr mit mir reden. Wenn du mir nicht verkaufen kannst, dass es irgendwie gebrochen oder thematisiert wird, dann akzeptiere ich das nicht. Und dann diskutiere ich auch nicht weiter. Und ist es dann nur meine subjektive, schwache Gefühlswelt oder ist es nicht auch was wir im Diskurs verhandelt haben? Oder das ich vielleicht gern im Diskurs verhandelt sehen möchte?
Das habe ich nicht verstanden. Also erstmal, du hast ja jetzt schon wieder jede Menge Argumente dargelegt, warum du das nicht sehen willst. Und das fand ich jetzt für alles wieder schon sehr nachvollziehbar.
Ja, aber stell dir vor, ich hätte es nicht gemacht. Also stell dir vor, wir reden über einen Film und ich sage, über sowas diskutiere ich gar nicht erst. Das passiert natürlich. Du musst ja nicht jedes Fass aufmachen. Und dann habe ich doch nicht das Schlechtere, also dann bin ich doch nicht auf der schlechteren Seite.
Ja, aber dann bist du bei Aristoteles und sagst, okay, wenn du nicht mal mehr reden willst, dann bist du eine Pflanze. Also weißt du, dann brauchen wir nicht über Filme reden. Dann brauchen wir, dann können wir so klar, dass ich...
Dann bin ich lieber Aristoteles als Kant, der in jedem noch eine inhärente Sinnlichkeit sieht.
Nein, es ist doch, der Punkt ist doch, also weißt du, nein, also... Ich nehme dir doch nicht dein Gefühl weg. Nur in dem Moment, wo du halt nicht mehr mit mir darüber reden willst, warum es so etwas ist, dann ist halt für mich auch das Interesse daran verloren gegangen, da in irgendwie dich verstehen zu wollen. Weißt du, du musst mir schon auch die Möglichkeit geben, dich zu verstehen. Und in dem Moment haben wir schon wieder die reine Subjektivität verlassen. So, und du kannst, natürlich kannst du sagen, über XY diskutiere ich nicht. So, dann reden wir halt nicht drüber. Ist mir ziemlich Latte.
Ja, aber das würde ja für dich dann ausschließen, dass ich recht habe. Und das finde ich so ein bisschen komisch in deiner Argumentation.
Natürlich schließt das für mich aus, dass du recht hast, weil du mir nicht dargelegt hast, warum du recht hast. So.
Das heißt, jeder, der nicht mit dir geredet hat, hat automatisch Unrecht?
Nein, das ist doch Blödsinn. In dem Moment können wir nicht mehr von Recht und Unrecht reden. So, weil Recht und Unrecht ist eine Dimension, die sich nur auf Sprache und Argumente darlegt. Aber wenn du dich von vornherein dem Argument widersetzt und sagst, ich akzeptiere gar nicht, in den Diskurs einzusteigen, dann kannst du nicht für dich in Anspruch nehmen, Recht zu haben. Du kannst natürlich, und damit meine ich so, ich will dir auch überhaupt nicht dein subjektives Gefühl wegnehmen, wie du Film XY fandest, aber in dem Moment, wo du sagst, ich finde den Film scheiße, weil, können wir schon wieder eben in den Kontext der reinen Subjektivität verlassen. Und jetzt kann ich nochmal anders, nämlich mit Wittgenstein erkenntnistheoretisch an dich rangehen, woher willst du denn wissen, dass deine Gefühle auch wirklich so sind, wie sie dir erscheinen? Denn
also erstens glaube ich,
bei alles,
also,
was dein Innenleben anbelangt, da fallen Glauben und Wissen und zu Wissen Glauben nämlich zusammen. Und erst durch einen sozialen Kontext, durch soziale Sprachspiele kannst du überhaupt verstehen, wie dein Innenleben funktioniert.
Ja, aber genauso kann ich das ja umdrehen. Also ich habe erstmal das Gefühl, du simplifizierst das, was ich sagen möchte, extrem. Du sagst, das ist alles nur Gefühl, alles nur Erleben. Und genauso kann ich sagen, du weißt auch nicht, ob deine Argumente, deine Gedanken wirklich das sind, für was, dass du sie wahrnimmst, weißt du? Das erstreckt sich ja auf deine Argumentation.
Nein, genauso. nein, das ist Blödsinn, weil wir können darüber reden. So, du kannst mir jetzt sagen, dass meine Argumente falsch sind, weil A, B, C, D, E. So, ja, und dann kann ich dem zustimmen oder nicht. Aber wenn du sagst, ich rede nicht mit dir, dann kann ich da natürlich nichts gegen sagen. Jeder hat einen subjektiven Eindruck von einem Film. Da sind wir, glaube ich, auf einem Nenner.
Ja.
Ich will niemandem absprechen, dass er oder sie einen Film gut oder schlecht finden kann. Da sind wir, glaube ich, auch immer noch auf einem
Nenner.
Ich bin der Meinung, wir können über Filme reden und wir können argumentativ darlegen, warum wir finden, dass ein Film aus welchen Gründen auch immer gut oder schlecht ist. Sind wir auch immer noch auf einem Punkt. Mhm. Und ich glaube, der einzige Punkt, wo wir uns jetzt unterscheiden, ist, dass ich sage, ich kann, wenn mir jemand diese Argumente darlegt, akzeptiere ich das als objektiv. Jetzt nicht mal irgendwie als die große Wahrheit oder so, sondern einfach nur ich glaube, ich habe ein viel untranszendenteres Verständnis von objektiv. Einfach nur im Sinne von, wir können da zu einem Verständnis kommen.
Das ist tatsächlich das, also ich glaube, wir haben, das wollte ich eben schon sagen, das Problem nur an der Grenze, wieder begrifflich, wie weit ziehen wir den Scopus von objektiv und subjektiv? Ja. Weißt du, für mich beginnt einfach an der Stelle noch keine Objektivität. Ich mache genau das, was du sagst. Ich gehe auch genauso weit mit und sage, ich bin auch bereit, meine Meinung und meine Aussagen darüber zu modifizieren. Aber ich glaube nicht, dass es auf einer objektiven Ebene stattfindet.
Entschuldigung, ich muss eine kurze Unterbrechung machen. Ich habe hier ein kleines Kind im Zimmer stehen.
Du weißt ungefähr, wo ich gerade war. Da kommt jetzt noch so der Abschluss dazu.
Kannst du vielleicht einfach das Argument nochmal von vorne bringen? Ich glaube, das wäre auch besser.
Ja, ich glaube, hier geraten wir einfach an die begriffliche Grenze und wir haben uns jetzt relativ weit vom Ausgangsthema entfernt. Ich bin ein bisschen wieder da, wo ich ganz am Anfang war, wo ich nicht verstanden habe, was du bewertest. Hier verstehe ich nicht, woher das Bedürfnis kommt, das jetzt objektiv abzustempeln. Weil für mich ist es in diesem Diskurs das Wichtigste, nie zu vergessen, dass ich nicht aus meiner eigenen Haut kann. Ich meine, auch in der Wissenschaft ist es so, wenn nur ich etwas beobachtet habe, nur ich etwas aufgeschrieben habe, dann ist das super, super subjektiv und es spielt meine Erziehung, meine Bildung, meine Sozialisierung spielt sehr, sehr stark da rein. Das dürfen wir hier genauso wenig vergessen.
Hm. Verstehe ich jetzt wieder nicht, wie das auf mein Argument passt. So, weil ich, klar, in dem Moment, also das ist wieder so ein, ich bin aber ja kein Solipsismus. Ich bin ja genau in dem, was wir hier machen. Wenn wir anfangen, über einen Film zu reden, dann kannst du mir doch wieder deine Erziehung, deine Erfahrungsbackground darlegen und mir diese Argumente wieder zugänglich machen. Da kommt, in dem Moment kommt für mich, also ich komme tatsächlich eben über diese Erkenntnis, erkenntnistheoretische Schiene von Ludwig Wittgenstein, der eben in seiner Erkenntnistheorie, und wir kommen da wirklich sehr, sehr weit weg, aber sagt, dass eben die Art, dass unsere Erkenntnis eben anders ist, als es sich die Philosophen der Neuzeit vorgestellt haben mit dem Descartes, ich denke, also bin ich, sondern dass das immer erst eine Lebensform ist, ein sozialer Prozess, in dem wir in einem öffentlichen Diskurs lernen zu sprechen und darüber hinaus aus dem Sprechen zu denken. Und das heißt, dass alle meine Erfahrungen ja eh immer schon öffentlich sind und dann kann ich sie halt auch in dem Moment jemand anderem klar machen. So, und das heißt nicht, dass es nicht irgendwie ein Innenleben gibt und dass du nicht irgendwie eine Dimension hast, um jetzt auf unser Thema zurückzukommen, wo halt dir der Film Bauchschmerzen bereitet und du es eben nicht mehr in Worte fasst. So, ja, die Dimension gibt es und die kann ich natürlich nicht beurteilen, aber alles, wo du mir Argumente darlegst, das habe ich die Chance, es zu verstehen. Und es ist noch nicht mal gewährleistet, dass es mir als fehlerhaftem Individuum immer gelingt, deine Argumente alle zu verstehen, aber die Möglichkeit besteht. Und das ist, glaube ich, für mich der Punkt, wo ich sage, in dem Moment haben wir eben die Chance, Objektivität herzustellen. Und das war das, was ich mit diesen ganzen Film-Essays und so darlegen wollte, wo ich halt einfach, ich persönlich sehe vielleicht etwas nicht in einem Film, aber wenn ich anfange, mich damit auseinanderzusetzen, damit zu ringen und damit die Meinung anderer zu hören und die verschiedenen Dimensionen zu betrachten, die dieser Film hat, dann kann ich darin erkennen, was seine Qualitäten sind. Und das, glaube ich, es geht halt rein über das rein Subjektive hinaus. Und nenn es wegen mir Intersubjektivität und nicht Objektivität.
Genau zu der Frage, was hat es mit deinem Argument zu tun? Es geht um die um den rein begrifflichen Unterschied, oder? Also ich bin einfach nicht bereit, das als objektiv zu sehen. Ich bin, was das angeht, erkenntnistheoretisch ganz der Popper und sage, der Weg zum Wissen oder zu dem, was wir uns als Annäherung an das wahre Wissen vorstellen können, ist Zweifel und durch Ausprobieren. Und diese Art von Abgleich, von Peer Review, habe ich eben in der Kunst nicht.
Ja, das ist aber und halt, das stimmt. Das ist aber halt tatsächlich eine sehr empiristische Sicht der Welt. Und indem man das halt auch.
Ja, aber anders kann ich sie nicht sehen. Ich komme nicht aus meinem eigenen Körper raus. Ich kann sie nur empiristisch sehen.
Du legst jetzt halt nur Poppers Symbolsystem oder nur Poppers Philosophie an, aber du kannst ja jetzt hingehen und wie ich zum Beispiel jetzt sage, es gibt ja einfach halt auch Philosophien, wie Nelson Goodmans Sprachen der Kunst, der hingegangen ist und eine Anleitung geschrieben hat, wie Symbolsysteme funktionieren. Und dann kann
ja, die weiß ich ja auch zu schätzen. Ich gehe das auch mit. Ich kaufe auch diesen Austausch und dass wir uns gegenseitig überzeugen. Das ist gar nicht der Punkt. Aber ich glaube halt nicht, dass am Ende da Wissen rauskommt.
Nee, das ist der große Unterschied, weil ich glaube halt nicht nur, dass Wissen das ist, was, also ich bin halt ein großer Fan von den Geisteswissenschaften und ich glaube, dass aus den Geisteswissenschaften hinten Wissen rausfällt und nicht nur aus den Hard Facts der Naturwissenschaften. Also nicht natürlich, nur überall, wo ich ein Thermometer dran halten kann, das ist Wissen, sondern ich glaube, und die Geisteswissenschaften machen halt nichts anderes, als dass sie miteinander reden, Argumente austauschen und am Ende der zwanglose Zwang des besseren Argumentes nach Habermas im Idealfall. Und natürlich ist das alles fehlerhaft und natürlich habe ich auch schon irgendwie jetzt in unserem Kontext Filme runtergeputzt und es war total ungerechtfertigt und natürlich hasse ich Filme wie die Pest manche, die sicherlich gute Dimensionen haben, die ich nicht sehe und so. Ich sage ja, ich als Individuum, ich mache da natürlich Fehler und ich habe nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, aber ich sage, es besteht immer die Chance. Zum Beispiel, wenn wir jetzt uns diese Sight and Sound Liste anschauen so und dann steht da, was weiß ich, Citizen Kane auf Platz 1 oder 2. Und ich kann auch sagen, ja, mir macht Citizen Kane keine Freude, aber ich kann doch verstehen, warum die Menschen das sagen, dass das so ein geiler Film ist und die ganzen Argumente nachvollziehen. Und das ist eben für mich dieses Argument, dieses Moment der Objektivität. Wenn mir halt jemand darlegen kann, ein Film macht die und die und die Sachen und die sind geil aus den und den Gründen, selbst wenn ich persönlich diese Meinung nicht teile, kann ich eben, bin ich immer bereit, diese Argumente gelten zu lassen. Ich glaube, das ist der einzige Unterschied. Aber das will ich dir nicht mal unterstellen, dass du das nicht machst.
Nein, also erstmal wollte ich auch niemals gesagt haben, dass bei den Geisteswissenschaften kein Wissen rauskommt, sondern vielleicht nicht in diesem Sinne Objektivität und nachprüfbares Wissen. Du weißt, was ich meine, ne? Und ich glaube, da nähern wir uns so langsam dem großen Finale, dem Hauptargument, für das ich eigentlich da bin.
Ah, sehr schön.
Es geht nur um den Diskurs. Ich habe hier auf meinem Notizzettel zeigen schon alle Pfeile jetzt dahin.
Diesen würde ich so gern sehen, diesen Notizzettel.
Lieber nicht. Da steht auch hier ganz groß Bauchschmerzen eingekringelt, weil ich den noch klar machen wollte.
Oh Gott. Jan, es tut mir so leid. Du darfst das ja auch jederzeit abbrechen, wenn es dir Bauchschmerzen bereitet.
Nein, ich wollte genau das sagen. Du stellst das, was ich Subjektivität nenne, immer so dar, als wären es nur Bauchschmerzen. Aber anders, es geht um den Scopus der Subjektivität. Ich nehme das, was du schon als objektiv auffasst, alles noch mit in die Subjektivität auf. Ne? Das ist wieder diese begriffliche Sache. Aber jetzt kommen wir zu dem Problem mit dem Diskurs. Wir haben natürlich gesagt, es ist alles ausgehandelt und auch diese Sight-and-Sound-Liste und alles und es gibt Konventionen, ne? Alles klar. Und mein Argument ist, das Hauptargument, das ich auch damals in der Twitter-Diskussion gebracht habe, was ist denn, wenn der Diskurs faul ist oder diejenigen, die den Diskurs machen? Wenn du an diese Art von Objektivität glaubst und Erkenntnisfortschritt in diesem Sinne, dann musst du eine von zwei Sachen annehmen, nämlich entweder irrt sich der Großteil, der allergrößte Teil dieses Kritikerapparats die ganze Zeit sehr, sehr stark, oder sagen wir, Filme über Boxer sind prinzipiell besser als Filme über Transpersonen. Weißt du, was ich meine? Diese Sight and Sound Liste.
Ja, ich verstehe.
Diese Sight and Sound Liste geht in eine ganz klare Richtung.
Ja, ja.
Die ist so deutlich von Menschen gemacht, die auf eine gewisse Weise sind und die eine gewisse Sache gerne sehen, die gewisse Stilmittel gerne sehen, die gewisse Hauptfiguren gerne sehen. Und das lässt sich auch objektiv in dem Sinne nachweisen. Ich kann dir das zeigen. Ich kann dir sagen, so viele von den Filmen haben eine Hauptfigur, was weiß ich, die ein alter Mann ist. Du weißt, was ich meine, ne?
Vollkommen. Und du hast da recht. Den Punkt gebe ich dir vollkommen. Da würde ich überhaupt nicht widersprechen. Ich glaube auch nicht jetzt, dass die Sight-and-Sound-Liste der Weisheit letzter Schluss ist. Das ist so, wo habe ich denn neulich mit irgendjemand drüber geredet? So, so ein bisschen wie Roger Ebert, den, als ich anfing, mich für Filmkritik zu interessieren, dachte ich immer so, oh, dieser Roger Ebert, was kann der tolle Sachen sagen?
Ja, ja.
Und je länger du dich damit auseinandersetzt, desto mehr denkst du, okay, ist schon ein bisschen weird, dieser alte weiße Mann.
Ist übrigens 25th Hour einer seiner Lieblingsfilme.
Ich sage nicht, dass sie sich immer geirrt hat. Nee. Du hast ein verdammt gutes Argument gebracht. Ich glaube,
das ist noch lange nicht vorbei.
Letztlich habe ich zwei Ansatzpunkte. Einmal, in the long run können wir vielleicht zu einer Erkenntnis kommen, unseren jetzigen Erkenntnisstand inkorporiert. Also, dass wir, ich sage, die Leute, die diese Sight and Sound Liste machen, da komme ich dann wieder mit dem zweiten Punkt. Die haben ja wieder gewisse Dimensionen, unter der sie den Film beurteilen. Und die können mir, glaube ich, sehr gut darlegen, dass diese Filme auf dieser Liste genau aus diesen Gründen in diesen Dimensionen sehr, sehr viel richtig machen, sehr, sehr viel toll machen. Und die Filme, wo, keine Ahnung, wenn du jetzt zum Beispiel Filme mit Trans-Frauen oder Trans-Männern in der Hauptrolle hast, die auf diesen Listen nicht vertreten sind, dann haben die Filme möglicherweise, ich weiß es nicht mal genau, aber möglicherweise ja andere Dimensionen, die auf dieser Liste nicht wiedergespiegelt werden. Und in diesen könnte man den Film dann wieder quasi zum Diskurs stellen und überlegen, ob da der Film nicht besser ist als ein Film auf der Sight-and-Sound-Liste. Und dann müsste man am Ende zu der Entscheidung kommen, wie werten wir denn die verschiedenen Dimensionen? Sind denn manche für uns wichtiger als andere? Und da gebe ich dir vollkommen recht, wird es halt richtig, richtig schwierig, eine Entscheidung zu treffen. Und da hängt tatsächlich viel mit Mode auch zusammen. Und da,
ja, exakt.
Da ist es tatsächlich, also ich sage, ja, ich stehe da, ich stimme dir da vollkommen zu, dass wir nicht Objektivität im Sinne von diese eine und unendliche Wahrheit existiert hier draußen. Aber ich habe damit einfach auch kein Problem, weil das wieder, ich glaube, einfach so dieser geisteswissenschaftliche Background ist, der gerade halt in der Philosophie war das halt schon immer so. Das heißt, da kam halt irgendwie vor 2300 Jahren Platon hin und alles, boah, geilomat, der hat's gecheckt, der Alte, so. Weißt, und dann kommt irgendwie schon 50 Jahre später sein Schüler Aristoteles und er sagt so, ey, der alte Typ, der hat überhaupt keine Ahnung. Und dann kommt's halt immer wieder auf die Argumente an. Und ich finde halt, in dem Moment, wo Aristoteles halt mir Argumente liefert, was an Platon alles gesagt hat, kann ich es halt wieder nachvollziehen. Und in dem Moment wird wieder Objektivität hergestellt. Das heißt noch immer nicht, dass jetzt Aristoteles Recht hat oder dass jetzt die Sight-and-Sound-Liste Unrecht hat, nur weil, was ich sage, Transamerikaner nicht draufsteht. Aber wir können halt darüber reden und damit haben wir die besten Chancen, am Ende irgendwie zu einem Konsens zu kommen, was denn dann da, ich verhatter mich gerade. Du hast ein gutes Argument gebracht. Du hast noch mehr Argumente, sagst du.
Ja, es geht alles in die Richtung. Also ich merke bei dir und bei vielen Leuten, die das immer so aufmachen, es ist fast eine Kampfrhetorik, weißt du, es ist immer ein Gegeneinander.
Nee, aber das habe ich doch jetzt die ganze Zeit gar nicht gemacht, sondern ich habe ja die ganze Zeit gesagt, so, ich will überzeugt werden. Ich will nur dargelegt bekommen, warum ein Film wie ist.
Ja, okay, aber du sagst, der liegt richtig, der liegt falsch so. Und ich würde zum Beispiel, Roger Ebert würde ich nicht nachweisen müssen, dass er sich irrt. Also wozu? Warum kann ich nicht einfach ihn auch mit Abstand betrachten, wie zum Beispiel Aristoteles, und sagen, er war auch einfach ein anderer Typ, er kommt aus einer anderen Zeit, er ist ganz anders sozialisiert, ihm sind andere Sachen wichtig. Und dann ist auch seine Argumentation und seine Interpretation okay.
Ja, also, aber das ist doch genau mein Argument. Ich sage halt nur, dass ich halt sage, er betrachtet halt bestimmte Dimensionen von Filmen und legt mir in denen dar, warum Filme gut oder schlecht sind. Aber habe ich jetzt natürlich salopp einfach gesagt, so, der erzählt auch viel Blödsinn, sondern da könnte man halt sagen, er betrachtet halt andere Dimensionen von Filmen nicht.
Ja, und dann hat er eben nicht mehr Unrecht. Also, was wir auch nicht vergessen dürfen, ist bei diesem großen Vergleich, dass die anderen erwähnten Personen wie Platon und Aristoteles nie darüber gesprochen haben, was ihr Lieblingskunstwerk ist, wenn wir das hier vergleichen, weißt du, sondern die haben wirklich versucht, auch einen Erkenntnisfortschritt zu schaffen.
Ja, aber zum Beispiel Aristoteles hat ja gerade große Werke darüber geschrieben, was Kunst ist und wie Kunst zu interpretieren ist und was gute Kunst ist.
Das stimmt tatsächlich, ja. Aber er hat nicht gesagt, okay, doch, das hat er alles gesagt. Also, was ich sagen will, ist, ich möchte, da es hier immer noch um die Interpretation von einzelnen Werken geht, nicht am Ende sagen, ich kann es heute besser als Roger Ebert. Also, wer bin ich denn, dass ich sage, ich habe es besser verstanden als dieser Typ? Oder als irgendwie die Sight and Sound-Listen machen?
Ja, da kann ich dich, jetzt kann ich ganz gemein wieder gegenhaken. Würdest du denn dann auch sagen, dass, was weiß ich, heutzutage zu sagen, dass Birth of a Nation ein Scheißfilm ist, ist falsch? Nur, also wir sagen heute, das ist falsch, weil wir halt gewisse Erkenntnisse haben, die zum damaligen Zeitpunkt vielleicht noch nicht so weit vertreten waren, nämlich zum Beispiel, dass alle Rassen auf diesem Planeten gleich sind.
Also erstmal interessiert mich die Frage ja gar nicht, ob es ein scheiß Film ist. Das ist schon wieder die unterschiedliche Konzeption. Andererseits finde ich es völlig legitimiert zu sagen, das geht auch wieder hermeneutisch, intersubjektiv, wie auch immer, kannst du sagen, okay, der passt aus bestimmten Sachen nicht in unseren Kulturkontext. Wir hatten einen Erkenntnisfortschritt und das sind Sachen, die haben da drin nicht zu suchen. Und wenn ich dann sage, ich kann Leute nicht für voll nehmen, die den nicht nur abfeiern, sondern auch irgendwie öffentlich vorführen und sagen, das ist so das Ding, dann erzählt mir das nichts über das Werk, sondern über die Person. Dann weiß ich, mit den Leuten möchte ich vielleicht nichts zu tun haben, die sagen, das ist ein super Werk. Und die sagen, es ist okay, wenn Adams Äpfel hinterher die Frau ihren Vergewaltiger heiratet.
Ich glaube, also tatsächlich landen wir da gerade schon wieder auf unserem unterschiedlichen Vokabular. Das, was du eben jetzt irgendwie hermeneutischen Erkenntnisfortschritt nennst, ist halt für mich das, was ich hier irgendwie als Objektivität gekennzeichnet habe. Du hattest noch mehr Argumente, ich möchte dich nicht abwürgen. Sag mir noch mal weitere Argumente.
Nein, Verzeihung, es führt jetzt alles darauf hinaus, dass ich mich mehr und mehr in genau den Punkt reinsteige, aber ich kann es sehr gerne machen.
Ja, bitte. Reinsteigern ist gut.
Also ich weiß nicht,
das hat so was Kämpferisches.
Ja, genau, das, was ich auch gerne mag, weil ich auch möchte, dass du dich dringend meine Meinung anschließt.
Nein, aber da kommen wir zum Überreden. Und ich bin ja immer, ich sage ja die ganze Zeit, ich möchte nicht überredet werden. So. Und das ist nämlich auch so, wenn wir uns anfangen zu streiten und es dann nur noch darum geht, wer Recht hat und jeder steht auf seiner Meinung, dann haben wir halt diesen Punkt verlassen, wo es ums Überzeugen geht. So. Und das ist ja alles, was ich die ganze Zeit stark machen möchte, ist halt, dass wenn wir über Filme reden, dann verwenden wir Argumente. Und wenn jemand Argumente mir entgegenbringt und ich kann diese, dann bin ich persönlich, vielleicht ist das auch meine Subjektivität, immer bereit, diese Argumente mir anzuhören, zu beurteilen, ist es ein gutes Argument, und wenn das Argument meiner ganz subjektiven Meinung nach gut ist, lasse ich mich davon überzeugen, und in dem Moment, finde ich, haben wir halt das Moment der reinen Subjektivität verlassen, sondern sind eben zu einer Verständigung geraten. Und die wird tatsächlich nie abschließend sein. Wir werden unserer Subjektivität nie komplett entkommen können, einfach weil ja auch unsere Erkenntnismöglichkeit beschränkt ist. Aber ich glaube schon, dass wir auch eben gerade im Diskurs, in der Auseinandersetzung mit Filmen, schon ein paar Eckpfeiler einrammen können und sagen, das hat der Film schon nicht ganz schlecht gemacht.
Und genau da sind wir wieder. Ich würde auch wieder im Prinzip genau das Gleiche sagen und nur den letzten Schritt nicht machen, der vielleicht rein begrifflich ist, ne?
Gib mir noch mehr von deinem Zettel.
ich wollte noch auf irgendwas. Sorry, was hast du gerade noch mal zuletzt gesagt? Ich wollte noch drauf.
Überzeugen drauf statt überreden.
Ah ja, genau. Im Prinzip gibst du auch zu, dass dein Abwägen, ob ein Argument gut oder schlecht ist, auch subjektiv ist, weißt du? Und
Du hast genau das auch gesagt, was mein Fazit ist.
Das gebe ich.
Du willst.
Sorry. Ja, nee, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
Okay, du hast genau das rausgebracht, was auch mein Fazit eigentlich ist. Wir kommen nie aus uns selbst raus. Und ich finde, das zu akzeptieren, ist genau der Schritt. Und jetzt kommt der ganz, ganz große Bogen zu dem angekündigten Weiter-Reinsteigern. Es ist sogar ein kleiner Rückgriff auf die letzte Folge, in der ich hier zu Gast war, als wir nämlich Carpenters im Mouth of Madness besprochen haben und ich so ein bisschen über den Lovecraft-Horror als Idee erzählt habe. Ja? Denn interessanterweise ist es hier genau das Gleiche, genau wie dieser Lovecraft-Horror, in dem es darum geht, dass der größte Horror ist, dass sich das Universum einen Scheiß um dich kehrt, so weißt du. Genauso ist es ein bisschen hier. Ich habe immer das Gefühl, die Idee, objektiv so etwas wie Kunst beschreiben zu können, darüber reden zu können, ist eigentlich eine Idee, auf die kann man überhaupt nur kommen, wenn man eh schon glaubt, das Universum dreht sich um einen. Damit meine ich nicht uns Einzelne, sondern als Gesellschaft. Weißt du, was ich meine?
Nee.
Mach mal das Experiment, oder ich kann das weiterempfehlen. Das ist wirklich super aufschlussreich zu sagen, ich lese oder höre oder konsumiere jetzt ein Jahr lang keine Filmrezensionen, sei es auf Letterboxd oder sonst so, die von Kritikern geschrieben wurden, die weiße Männer sind. Weißt du, was dann nämlich passiert? Die Menschen lachen über die Idee, dass du einen Film objektiv bewerten oder einen objektiven Erkenntnisfortschritt daran haben kannst. Da käme im Leben keiner auf die Idee. Und ich glaube, das ist der ganze
Punkt, den ich machen möchte. Das habe ich nicht verstanden. Jetzt sag mir das nochmal. Warum? Wer lacht wie?
Wenn du den Kritikern, die dann auch übrig bleiben, die du dann liest, den sagen würdest, der Film ist objektiv gut, der ist objektiv schlecht, dann lachen die dich aus. Das ist so keine Kategorie, in der man aber irgendwie überhaupt
das
denken
ist jetzt,
kann.
Das ist jetzt irgendwie ein merkwürdiges Argument. So, wenn ich den Teil, der nicht meiner Meinung ist, rausklammere, dann werde ich nicht meine Meinung hören. So, ja, da hast du vollkommen recht. Aber also erstmal bezweifle ich jetzt, dass alle Frauen, also finde ich jetzt eine krasse Unterstellung, dass Frauen nicht der Meinung sind, es gäbe irgendwie objektiv gute Filme.
Ich sage ja im Groben und Ganzen, es gibt immer eine Catherine Bigelow, die, egal, so. Aber wenn du mal überlegst, hast du das schon oft von einer Frau gehört, der Film ist objektiv gut, ich vielleicht einmal? Also es geht um eine Tendenz, ich will sagen, wir bauen uns hier.
Als, ne? Ich verstehe dein Argument, aber ich finde es jetzt tatsächlich, ich finde es in diesem Aspekt nicht gut. So, ich gehe dein Argument mit, dass unser quasi Kanon der guten Filme zu weiß männlich dominiert ist. So. Aber ich gehe nicht mit in dem Moment, wo ich sage, dass nur weiße Männer den Anspruch haben, dass quasi Filme auch irgendwie objektiv gut oder schlecht sind. Ich glaube, das ist jetzt einfach eine Unterstellung. Ich kann genauso gut, ich kann jetzt auch, keine Ahnung, Paula und ich haben hier Mustang total abgefeiert und wir haben also einen Film, der weit weg ist von irgendwie hier einem, was weiß ich, westlich weißen, männlichen Filmideal, sag ich mal. Aber wir können doch da auch wieder Argumente bringen, warum der Film total geil ist, was da mit Erzählung, mit Kameraführung gemacht wurde.
Und ja, natürlich, das will ich gar nicht anzweifeln. Ich meine, es geht dann vielleicht uns, geht es am Ende, oder ne, wie wir ihn bewerten, geht es am Ende darum, dem Kunstwerk selbst eine Qualität zuzuschreiben. Und ich wollte sagen, das ist eine Idee, die kommt nicht, wenn du dich aus dieser Sicherheitskammer rausbegibst. Natürlich ist eine krasse Verallgemeinung zu sagen, darauf kommen nur weiße Männer. Das ist natürlich nicht so. Die Gruppen sind nicht klar abgegrenzt. Das ist reine Überspitzung. Aber trotzdem ist das ein Gedanke, den findest du vor allem da und vor allem da super krass. Und es ist absolut kein Zufall, dass das genau die Gruppe ist, die Filme nicht nur bewertet und hochschreibt, sondern auch macht. Und was ich glaube ich sagen möchte, ist, wir verbauen uns super viele Möglichkeiten, wenn wir verbauen uns auch die Möglichkeit, mit ganz vielen Menschen zu reden, die wir auch in diese Welt reinlassen könnten. Wenn wir immer in dieser Sicherheitskammer unsere
Peer-Group. Ich glaube, du machst, also schon, da gehe ich einfach nicht mehr mit, weil ich finde, du sprichst da lauter super wichtige und spannende Aspekte an, nur ich finde, es hat einfach nichts mit dem Thema zu tun, sondern ich finde, ich kann genauso gut darlegen, wie ob ein Film einer schwarzen afrikanischen Frau gut ist, wenn ich halt anfange, mit jemandem darüber zu reden. Und sicher bin ich da eben nicht komplett. Und das ist dieses, was ich vorhin meinte, mit Kompetenz. So klar, die die Letterbox-Community ist nicht kompetent darin, irgendwie, was weiß ich, den Film einer südsudanesischen Transfrau irgendwie zu beurteilen, weil da einfach die Erfahrungsgruppe mit Filmen, die sie mit diesen Filmen gemacht haben, viel zu klein ist. Das ist so wie, was ich vorhin meinte, wenn ich expressionistische Filme versuche zu bewerten, dann scheitere ich, weil mir einfach da das Symbolsystem fehlt. Und ich gebe dir vollkommen recht, es ist ein großes Problem, dass wir eben einen sehr stark beschränkten, Star Wars-lastigen Konsens haben, was gute Filme sind und welche Filme wir uns angucken und da viel mehr über den Tellerrand hinausschauen sollten. Aber ich finde, das ist ein ganz anderes Problem jenseits von der ästhetischen und erkenntnistheoretischen Frage, ob ich beurteilen kann, ob ein Film gut ist oder schlecht und ob ich das jenseits von meiner Subjektivität machen kann. Ich finde, das sind einfach zwei Fässer.
Du hast völlig recht, das ist eine ganz andere Frage und wir reden aneinander vorbei. Darauf wollte ich auch gar nicht hinaus. Es geht nicht darum, dass wir auch Filme aus anderen Kontexten von anderen Menschen rezipieren und verarbeiten können, sondern es geht darum, dass die Idee, über die wir hier reden, nämlich objektiv etwas an einem Film in seiner Bewertung festzumachen, also unser Bewertungsapparat, dass der auch aus dieser Art von kleinen Sicherheitskammergesellschaft kommt, auf die man sonst wenig kommt. Und ich glaube, dass gerade dieser Drang, Recht zu haben, Recht zu haben, objektiv zu sein, gefühlskalt und rational zu sein, ist was sehr, sehr westlich-männlich sozialisiert ist und auch sehr, sehr toxisch ist. Und ich wollte einfach nur als Beobachtung festhalten, dass die Idee, objektiv über Filme zu sprechen, als Bewertungssystem, total selten außerhalb dieser Sicherheitskammer kommt, egal über welche Filme wir da reden. Es kann auch in jedem dieser Kontexte über alle Filme gesprochen werden. Ich wollte das einfach mal festhalten. Und das ist so. Und ich finde das super schade, weil wir dadurch auch Menschen, die, das ist wieder der andere Punkt, ein bisschen unseren Kanon nicht teilen, auch verbieten, daran teilzuhaben. Und dann auch eher bereit sind zu sagen, du hast nicht nur keine Ahnung, sondern du hast auch keine guten Argumente, weil uns vielleicht Argumente nicht zugänglich sind.
Ja, also kann ich jetzt nicht zu sagen, weil also tatsächlich habe ich das so nicht erlebt. Ich kann das. Ich glaube nicht, dass ich gebe dir vollkommen recht, Diskurse sind nicht machtfrei und unser Diskurs ist durch eben weiße Männer geprägt und darin besteht ein Problem, aber ich finde, dass du hier halt Sachen vermischst und ich sehe nicht, wie jetzt die Bewertung von Filmen oder das Einordnen von Filmen in Skalen, gerade wenn ich halt immer da sage, sobald ich anfange mit Menschen drüber zu sprechen und ihre Argumente mir anhöre und die mich auch überzeugen können, wie das dann etwas rein weiß-männliches sein könnte. Es ist klar, in der Mode und gerade jetzt hier in unserem Letterboxd-Kontext oder Movie-Pilot-Kontext, da wird es vor allem von diesen Peer-Groups praktiziert. Aber ich glaube halt nicht, dass es denen vorbehalten ist. Ich glaube, eine Frau oder dass halt Frauen cis-normative Menschen und sorry, ich kenne mich leider mit der Terminologie nicht gut genug aus, ich möchte niemanden da draußen auf die Füße treten, dass die andere Meinung vertreten als ich, aber ich glaube halt, dass immer in dem Moment, wo ich anfange, mit denen zu reden, dass ich da wieder einen Konsens herstellen kann und wieder mit denen auf einen Nenner kommen kann, was jetzt ein guter Film oder ist oder was nicht. Und auch denen könnte ich darlegen, dass gewisse Sachen, die Citizen Kane in der Kameraarbeit macht, ziemlich geil sind, auch wenn wir da halt irgendwie eine sehr stereotype Geschichte eines weißen Mannes mit Aufstieg und Fall sehen. Und die könnten mir dann wahrscheinlich sehr gut darlegen, warum es uncool ist, dass wir immer diese Geschichte sehen und wie unkreativ Citizen Kane darin ist, diese Geschichte zu erzählen und mir noch ganz andere Argumente darlegen, die ich natürlich nicht antizipieren kann, weil ich nicht ihren Background habe. So. Also ich verstehe.
Ja, natürlich, nein, schön. Wieder.
Ich verstehe nicht, wie das zusammengehört. Ich sehe, dass, also klar, jeder Diskurs ist machtdurchzogen und klar, es ist da. Das ist wieder der Punkt, den ich vorhin sagte. Ich verstehe halt hier in diesem Kontext Objektivität nicht als die eine engelsgleiche Wahrheit, die wir irgendwann anstreben werden, sondern viel niedrigstufiger als wir können, wenn wir einfach nur miteinander reden und bereit sind, die Argumente des anderen zu hören, da am Ende zu einem Konsens kommen. Und dass dieser Konsens im Augenblick eben nicht vollständig ist, weil da nicht sämtliche Gesellschaftsschichten oder sämtliche mögliche Dimensionen, einen Film zu betrachten, berücksichtigt werden, da gebe ich dir vollkommen recht.
Und genau das ist es gar nicht, was ich sagen wollte. Ne? Also, es geht gar nicht inhaltlich um den Film. Ich glaube, dass die Person, die du gerade beschrieben hast, mit der du dich über den Film unterhältst, die wird halt nachher nicht hingehen und sagen, sie hat was über den Film gelernt. Und das ist genau der Punkt. Diese Idee, den Diskurs zu machen, Objektivität zu erreichen, der kommt vor allem von uns, weil wir es gewöhnt sind, das zu machen. Und deswegen sind wir auch bereit, in Kunst das reinzuzeigen. Das ist in anderen, also guck dir Videospiele an. Das ist noch schlimmer, also vielleicht auch nicht noch schlimmer, wer alles aus der Szene rausgehalten wird. Und das geht auch um die Bewertung, auch um
Sinn. Ja, aber du hast die Filme nicht. Da gibt es doch gerade jetzt zum Beispiel Feminist Frequencies, die halt total krass geile Analysen von Videospielen machen.
Und ja, aber geben die hinterher eine Zahlenbewertung?
Das sage ich doch, das ist doch Bullshit. Die Zahlenbewertung, das ist halt reiner Spaß. Aber die können, aber trotzdem sagen sie doch am Ende so, hey, das ist ein scheiß Videospiel aus den und den Gründen. Und diese Gründe kann ich doch nachvollziehen. Die machen doch nichts anderes. Das ist ja genau das, was ich sage. Immer wenn wir halt anfangen, über Filme, über Kunst irgendwie zu sprechen. Und das, glaube ich, ist halt nichts Weiß-Männliches, sondern das ist was Menschliches so. Das haben die Leute gemacht.
Natürlich, seit sie das was sprechen, an die Wand ist völlig normal. Du gehst immer viel zu weit. So weit will ich gar nicht raus. Und einfach die Idee, das Objektivität zu nennen und denken, dass das, was da an Wissen rauskommt, dem Objekt zukommt, nicht dem Subjekt, das ist der Unterschied. Und das, vielleicht bist du es auch gar nicht bereit zu machen. Das klingt für mich nach und nach so, als wärst du noch viel gemäßigter, als ich vielleicht denke. Aber das ist was, das ist da. Und das kommt aus dieser Szene. Und außerhalb von der macht es so gut wie niemand. Und das finde ich so bemerkenswert.
Ich finde es so ein bisschen, ich glaube, ich kann so nachfühlen. Ich habe es in politischen Diskussionen erlebe ich es oft, dass Menschen ihre eigene Meinung als die vernünftige darstellen. Und wenn sie eine andere politische Meinung hören, dass sie sagen, die ist unvernünftig. Das ist halt sowas, wo ich mich immer stark mache, so nein. Sobald wir uns im Fall von Ethik bewegen, geht es halt nicht um Vernunft oder Unvernunft, sondern um die Frage, wie wir leben wollen. Und da gibt es natürlich verschiedene Standpunkte.
Aber bei Ästhetik schon?
Nein, das sage ich auch nicht. Ich sage ja nicht, dass es vernünftig ist, dass Citizen Kane ein geiler Film ist, sondern ich sage, es gibt eben ästhetische Gründe und die Gründe kann ich jemandem darlegen und die Gründe kann man nachvollziehen. Das ist mein Argument. Sondern ich glaube, es ist halt eine andere Dimension. Und
Ja, also erstmal an dem politischen Vergleich finde ich interessant, dass das Verhalten, das du da selber als toxisch beschreibst, das findet mit ganz ähnlichen Argumenten statt, wie wir sie hier auch schon hatten.
Ja,
zum Beispiel mit dem Koryphäen-Argument sozusagen. Du hast nicht genug Filme gesehen, weißt du? Und zum Beispiel unsere Koryphäe ist Quentin Tarantino. Der hat super viele Filme gesehen und ist sehr gut verarbeitet. Aber gleichzeitig denkt er, muss Uma Thurman ins Gesicht spucken. Weißt du? Und das ist ja genau der gleiche Typ wie so ein fieser Politiker. Der sagt, du warst gar nicht in der DDR dabei oder so. Weißt du? Und kannst es deshalb nicht beurteilen.
Nee, finde ich anders. Also, weil ich halt wieder sage so, ich weiß nicht, was du meinst mit Uma Thurman ins Gesicht sprungen, du meinst jetzt Szene aus Kill Bill oder hat er das?
Ja, er hat sie, glaube ich, tatsächlich gewürgt oder so, weil er dachte, nur dann kann es gut rüberkommen und nur echter Speichel ist auch gut. Und er wollte es dann dringend selber machen, denn er ist ja der große Künstler.
Ja, wusste ich zum Beispiel nicht, finde ich kacke. So,
habe ich jetzt auch neulich gehört, weil es einfach irgendein Beispiel. Ja.
Also kannst du mir jetzt halt eben auch wieder darlegen, warum es kacke ist und also ich finde
es... Ja, es geht mir jetzt auch, sorry, gar nicht um dich, sondern darum, dass wir ihn dann auf so eine Weise rechtfertigen, zu sagen, er ist gut darin, weil er sich in der Materie
auskennt. Ja, achso, genau, da war dann...
Und gleichzeitig, ich weiß nicht, also jeder Mensch, der so hier draußen rumläuft, im Alter über 10 Jahren, sagen wir mal, hat mindestens einen Film gesehen, den du nicht gesehen hast. Also hat diese Person auch was zum Diskurs beizutragen, finde ich.
Ja, ja. Aber da widersprechen wir uns nicht.
Muss ich dann sagen, die Person ist schlechter in der Lage, dies oder jenes zu beurteilen, weil das hast du ganz am Anfang der Diskussion gemacht.
Ja, ja, klar. Also ich kann natürlich Quentin Tarantino-Filme aus ihrem Genre-Kontext beurteilen. So, wenn ich jetzt hingehe und sage, hey, Quentin Tarantino macht ein Mash-up von Genre-Filmen und das ist eine Qualität für sich. Und dann, klar, dann kann halt, wenn ich jetzt irgendwie nur französische Dramen der 50er Jahre gucke, kann ich diese Dimension nicht beurteilen. Das ist zum Beispiel was, was ich an Roger Ebert oft problematisch finde, dass er da so, dass ihm da so eine Dimension abgeht und er dann halt Filme als schlecht bewertet, weil er da Dimensionen nicht sieht, die ich an Filmen gut finde. Oder halt wiederum umgekehrt, dass halt dann der kleine Tarantino-Fanboy nicht sieht, wo wir halt Tarantino problematisieren können, wo wir halt sagen können, hey, es ist total uncool, wenn man eben, was weiß ich, Gewalt verherrlicht oder hier bei Kill Bill hatten wir sehr stark eben die Problematisierung von Rape Revenge, also wie im Kill Bill das Rape Revenge Motiv drin steckt und eben auch dieses quasi noch schlimmere, oh Gott, sie war auch noch Mutter, es ist umso schlimmer und die, ihre Mutterschaft ermächtigt sie jetzt besonders stark zu werden, was das eben für ein Frauenbild ist und dass das halt schwierig ist und das kannst du natürlich kritisieren und zugleich kannst du sagen, die Art und Weise, wie er eben Genrefilme darstellt und Genrefilme zu einem Mashup macht und zu quasi abfeiert, das macht er schon wieder ganz gut. Und also, ja, ich glaube, wir fransen auch so ein bisschen aus, weil ich glaube nicht, dass wir uns wirklich widersprechen. Ich glaube, wir haben verschiedene Terminologien, wo wir herkommen. Und ich weiß nicht, was ich noch sagen wollte. wie wär's denn, wenn du noch mal ein Abschlussplädoyer hältst? Ich glaube, ich habe dich viel zu sehr tot geredet.
Okay. Ja, ich glaube auch.
Siehst du, waren wir uns einig. Nee, wir haben Konsens hergestellt.
Wir haben Konsens hergestellt, Erkenntnisfortschritt. Ich glaube, gerade wenn wir zum absoluten Ausgang des Gesprächs zurückkehren und sagen, was bewerten wir da eigentlich auf Letterboxd? Und ich sage, es ist okay, es ist der Neigungswinkel meines Daumens, wenn ich da rauskomme, dann kann ich auch meine Gründe dafür haben und auch angeben, das ist für mich auf einer anderen Ebene. Aber ich würde sagen, wenn ich diese eine Stimme habe, ich meine, wir sind im Internet, wir haben 2018, wenn ich diese eine Stimme habe, meine Bewertung abzugeben, etwas zu sagen, was ich sagen möchte, dann verbrenne ich die nicht so. Wir haben festgestellt, dass der Diskurs und wie er zustande gekommen ist, dass der Prozess und die Menschen, die dahinter stecken, dass da was faul ist. Dann muss ich mich dem ja nicht beugen, indem ich mit seinen Konventionen mitgehe. Sondern kann ich auch den Mut haben, meine Stimme zu nutzen, ehrlich zu sein und sagen, ich muss niemandem gefallen. Und in Sachen Objektivität, du hast es eigentlich auch schon gesagt, und egal, was du dafür an Forschungsliteratur liest zum Thema Objektivität in Kunst und ob du eine Einführungsvorlesung zum Thema besuchst, eigentlich ist jedem klar, dass man natürlich verschiedene Interpretationen hat und auch über diese reden kann. Ich finde es jetzt von dir einen zumindest befremdlichen Zug zu sagen, ich nenne das Objektivität, darüber zu reden. Ich weiß nicht, also ich habe es noch nicht so gehört oder gelesen, vielleicht bist du deshalb der falsche Ansprechpartner, weil ich gedacht habe, du machst was anderes am Anfang. Aber ich glaube, dass wir darüber reden können und uns gegenseitig befruchten können in uns und deshalb auch unsere Meinung modifizieren und uns darüber austauschen, das ist trivial. Und ich finde, das ist das, sonst würden wir das alles hier gar nicht machen. Punkt.
Lustigerweise, das ist ja nur kurz eine Fußnote dazu. Ich komme ja von der anderen Seite, dass ich denke so, wenn das alles nur subjektiv wäre und ich nur hier in meinem solipsistischen Ich drinne sitze und nur meine eigene Meinung habe und da nie rauskomme und die Argumente der anderen mich nie erreichen können, dann ist das doch total sinnlos. Warum machen wir das alles?
Natürlich ist das sinnlos. Ich glaube, da gehst du auch dann weiter und denkst, glaube ich, dass ich was anderes mache. Das ist dieses Subjektivität ist nicht nur Bauchschmerzen, sondern ich möchte einfach im Hinterkopf behalten für die ganze Diskussion, das hast du auch schon gesagt, deswegen sind wir uns da wieder einig, egal was wir sagen, egal was wir machen, auch was wir erkennen und dann Wissen generieren, wir kommen nie aus uns selber raus und es ist nie voneinander trennbar. Und ich glaube, den Fehler machst vielleicht nicht du, aber den machen viele zu sagen, das, was hinterher rauskommt, ist rein objektiv, das ist Wissen wie Naturwissenschaft. Und ich glaube, da ist häufig das Problem, dass es dieses gefühlskalte, rational, weißt du, bloß Abstand von allem Persönlichen nehmen, diese Art von Denken, die spielt da eine ganz große Rolle.
Mhm.
Und davor möchte ich auf jeden Fall warnen und sagen, wir können den Diskurs auch verschönern und für uns alle besser gestalten, wenn wir auch Leute da reinlassen, die nicht unseren Vorstellungen des Kanons, nicht unseren Vorstellungen der richtigen Argumente und richtigen Bewertungsskalen entsprechen. Dann können wir auch was lernen voneinander. Dann wird, das ist vielleicht die einzige Chance, diesen Kanon besser zu machen. Da würde ich wieder sagen, verbrenn deine Stimme nicht.
Mhm. Hm. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ich möchte nur auch noch eine Fußnote dranhängen. Hört den Argumenten des anderen zu und lasst euch überzeugen.
Muss ich jetzt mit dir noch lange reden, damit du endlich Roadhouse aufwertest?
Du musst mir nochmal darlegen, was du besonders gut an dem Film findest, ja? Und dann werde ich ihn vielleicht gut... Ich meine, ey, ist einer meiner Lieblingsfilme.
Genau, also jetzt auch, jetzt ganz am Ende der Sendung, nach 2 Stunden später, ich verstehe die Trennung immer noch nicht ganz, aber ich kann dir gerne nachher noch alle meine Argumente aufzählen, warum es ein guter Film ist.
Wir machen, weißt du was, da machen wir mal eine eigene Folge draus. Jan, ich lade dich nochmal ein und dann sprechen wir mal über Roadhouse. Moment. Und damit wir nicht hier nur wieder weiße Männer sind, holen wir uns da Paula dazu.
Das ist genial. Ja? Das würde mich sehr freuen.
Wenn sie möchte, ich möchte sie hier, ich werde ihr nie irgendwie was vorschreiben, sondern wenn sie keinen Bock auf den Film hat, dann machen wir das zu zweit. Oder holen uns noch jemand dazu.
Ich kann niemanden vorstellen, der keinen Bock auf
Film hat. Ich mir auch nicht. Allein Patrick Swayze. es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Das, also,
genau, und weißt du was? Bitte, nein, erzähl du. Nein, ich habe dich jetzt so viel zu oft abgewürgt. Tut mir leid, ich bin...
Ja, ich will dich ja auch reden lassen. Es ging mir vor allem darum, deinen Punkt zu verstehen. Und ich wollte gerade nur anmerken, finde ich witzig, dass es genau jetzt wieder so ein Punkt war, wo wir uns über sowas verständigen und auch für uns beide einen Erkenntnisfortschritt machen. Ne?
Ja, nicht wahr? Objektivität haben wir quasi hergestellt.
Und das will ich nicht sagen. Wir sind beide für uns weitergekommen. Aber es gibt irgendwie keinen Gegenstand, an dem wir selber... Weißt du, über den wir selber jetzt mehr herausgefunden hätten, ja. Außer uns.
Du hast mich da auch überzeugt. Ich glaube, ich werde die Vokabel einfach fallen lassen. Ich glaube, Objektivität ist einfach nicht das Richtige für das, was ich ausdrücken möchte. Ich möchte, ich glaube halt tatsächlich, dass es immer noch mehr ist als reine Subjektivität, aber wahrscheinlich halt eben auch anders verstanden als du. So ja. Als reine, mir gefällt der Film und damit basta. Aber objektiv ist das... die falsche Vokabel dafür, und wenn wir dann Roadhouse besprechen eines Tages, dann werde ich vielleicht eine bessere gefunden haben.
Vielleicht ist subjektiv auch die falsche Vokabel, weil sie scheint ja auch was Falsches zu suggerieren. Ne? Also ich bin ja eben nicht der Solipsist, der sagt, ich komme nie aus mir selbst raus. Also nie, ich bin immer nur in mir selbst.
Das ist ich glaube der Punkt. Also wenn ich subjektiv höre, dann stelle ich mir halt immer Descartes vor, wie er da in seinem Ofen sitzt und aufschreibt, oh, ich sehe nichts, aber ich denke, also bin ich so
und
so.
Ja, und wenn ich objektiv höre...
Das ist halt so ein Bild immer, von einem Menschen, das so nicht stimmt. So existieren keine Menschen. Da möchte ich immer schreien, so. Aber du hast doch schon längst sprechen gelernt in einem Sprachspiel mit lauter anderen Menschen. Wie, du kannst doch jetzt nicht in deinem blöden, also ja. kennst die Story mit DK, der saß.
Ja, so. Komplett. Und also da denke ich mal, das ist für mich das gleiche Fazit wie bei der Matrix, um vielleicht einen Filmbezug zu machen. So, weißt du, selbst wenn sich am Ende rausstellt, die ganze Welt ist nur ausgedacht und ich kann gar nichts dran verändern und ich bin eigentlich in der Matrix oder nur in mir selbst, dann wäre es ja trotzdem klug, die Welt bis an ihre Grenzen zu erforschen und versuchen, mich selbst mit der Welt einzurichten, oder? Also in der Konsequenz ist es das Gleiche.
Wie, wir wohnen nicht in der Matrix, sagst du jetzt, oder wie?
Nee, ich sage, es ist egal. Für das, was wir tun, spielt es überhaupt keine Rolle.
Ja, nee, aber das meinte ich auch gar nicht. Dass du Descartes kennst, das habe ich, davon bin ich jetzt ausgegangen, sondern ich meinte, diese Geschichte mit dem Ofen, das war ja wohl irgendwie, habe ich zumindest mal gehört, ist auf dieses Cogito Ergo Sum gekommen, als er während irgendeines Krieges in einen Bauernhof, einen Verlassenen geflohen ist und der Ofen noch Restwärme hatte, und es war im Winter, und er hat sich halt in diesen Ofen reingesetzt. War wohl irgendwie so ein, keine Ahnung, kann mir das nicht so genau vorstellen, irgendwie ein großes Ding, und da war es halt so dunkel, dass er dann da auf die Idee kam angeblich.
Ich habe das auch, also ich kenne die Wandersagen und habe mir immer gedacht, ob das nur so ein Meme ist, weil es sich gut verbreitet.
Ja, ja, aber ich finde es mal lustig. Also es gibt auch so eine schöne Geschichte, dass Plato oder Platon irgendwie breit bedeutet und dass der gute Mann eigentlich anders hieß und das nur sein Spitzname war, weil er als Jugendlicher Ringer war mit so breiten Schultern. Dass es sich daher ableitet. Und das ist, es ist mir ehrlich gesagt vollkommen egal, ob das stimmt. Ich finde einfach, die Story ist immer so gut.
Kennst du die Geschichte mit Kant und seinem Diener Lampe?
Nee, bitte.
Die finde ich ganz charmant. Das ist so, der hat ja Kant hat ja einen sehr strengen, strikten, geregelten Tagesablauf gehabt und kam da auch nie raus. Und offenbar hat er sich irgendwann so sehr an seinen Hausdiener gewöhnt, dass er ohne ihn nicht mehr konnte. Der Typ hieß Lampe. Geht auch ein Comic gerade. Und irgendwann ist Lampe verstorben und der gesamte Alltag von Kant zusammengebrochen. Und Kant hat gesagt, er kommt dann nur raus, wenn er es schafft, Lampe zu vergessen. Um also sich daran zu erinnern, Lampe zu vergessen, hat er sich überall Zettel platziert und überall draufgeschrieben, Lampe muss vergessen werden. Das ist für mich so Kant.
Ah, das stimmt. Das ist sehr schön. Ja, ich denke, damit können wir hier unsere Zuhörer und Zuhörerinnen in die Nacht entlassen, oder?
Ich hoffe doch. Wir haben eigentlich schon wieder viel zu lang
hier geredet. Nee, ich fand's
okay. Schön.
Mir hat's gefallen.
Ja, ich fand's auch schön. Ist vielleicht nicht die Art von Referenzwerk, auf die man dann immer verweisen kann.
hör dir mal die 2 Stunden Podcast an, dann weißt du.
Aber ich fand es sehr erkenntnisreich.
Ja, ja. Also ich auch. Es hat mich persönlich weitergebracht, ganz subjektiv.
Ja, dann hat es uns wahrscheinlich auch intersubjektiv weitergebracht.
Okay, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, das habe ich zum 5. Mal gesagt. Ich sage jetzt einfach nur noch Tschüss. Danke, dass du da warst, Jan. Und Tschüss, liebe Zuhörer.
Mach's gut, danke, dass ich da sein durfte. Danke und Tschüss.
Das beantwortet jetzt nicht meine Frage.
Warum nicht?
Naja, ich habe gefragt, ob du einen Audiokommentar für uns aufnehmen willst und du hast nicht geantwortet.
Ironischerweise ist das nah an der Wahrheit.
Wie dem auch sei. Geh auf spätfilm.de, such dir einen Film aus unseren Charts aus und sprich einen Audiokommentar ein, circa 5 Minuten, was du über den Film denkst und gib ihm am Ende eine Note. Und schick uns das bis Anfang April, damit wir das dann noch in unsere große Geburtstagsgala einbauen können.
Ich weiß ganz genau, was du meinst.